geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Na, dann sage ich doch mal einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Krimi-Freunde, liebe Klassiker-Freunde, liebe Freunde des vielleicht etwas kantigen Animes. Herzlich willkommen zur, es ist die dritte Folge jetzt, oder? Ja. Mhm, herzlich willkommen zur dritten Folge Genre Geschehen hier bei Fred Carpet. Ich sitze hier zusammen mit meinen beiden Mitstreitern, diesen beiden menschlichen Almanachs der abseitigen Filmkunst, André Hecker.
Moin Moin.
Und Tino Hahn.
Hallo.
Und mein Name ist Daniel Schröckert und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem kleinen, aber feinen Programm.
In der heutigen Ausgabe stürzen wir uns in einen hyperkinetischen Anime-Bildersturm namens Promare. Außerdem zollen wir Respekt und Tribut für einen echten Klassiker, nämlich für Fritz Langs M, eine Stadt sucht einen Mörder. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Heimkino-Tipps in Form von Jiu-Jitsu und George A. Romeros The Crazies. Und zu guter Letzt blättern wir nochmal in den Gesichtsbüchern des Todes.
Wundervoll. So. Liebe Leute, wie geht's euch?
Ja, gut.
Ja?
Wie immer bei Podcast-Aufnahmen, immer in freudiger Erregung.
Wegen dem Film oder wegen uns, jetzt die Frage.
Sowohl als auch, wir machen es ja mit Video.
Ja, gute Antwort.
Stimmt. Wir können uns sehen. Das reicht nicht immer zum Vorteil, aber hin und wieder ist es dann doch mal ganz angenehm.
Ja.
Das sich man sieht Kappe euch ja, aufgibt. Also ich sehe ja euch ja wirklich selten inzwischen. Deswegen das ist es eigentlich ganz schön, dass wir das auch hier begleiten mit Video machen.
Ja, so geht es ja leider den meisten, dass man sich selten live sieht. Aber ja, dann ist Skype ja zumindest der kleine Ersatz.
Apropos, habt ihr mitbekommen, was jetzt hier in Sachen Kinoöffnung und dann auch für, sag ich mal, also was die Kinoöffnungsregeln anbetrifft und was das dann auch zur Folge hat für zum Beispiel so von uns gern besuchte Festivals wie das Fantasy Filmfest?
Ja, aber wahrscheinlich bis zur Veröffentlichung des Podcasts schon wieder alles anders.
Dabei haben wir nicht ganz Folge schlecht orakelt.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. In der ersten Folge haben wir die Glaskugel quasi ausgepackt, weil in der Zwischenzeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung gab es ja dann quasi diese neue, ja, wie kann man es nennen, diese Tabelle. Die kannten wir natürlich noch gar nicht, aber genau, Tino hat gut vorhergesagt. Also vielleicht hast du dann noch eine geheime Kraft entdeckt.
Ja, aber diese Nachricht, die ich weiß nicht, ob du das oder Tino war, die das eine Kino bei Facebook verfasst hat. Das war ja schon wieder eine bittere Erkenntnis und ernüchternde Erkenntnis, die sie da verfasst haben.
Das
habe ich auch gar nicht vorher gar nicht so bedacht alles, ja. Aber natürlich, also diese Auflagen, was die von dem Kino verlangen oder voraussetzen, das ist schon, weiß ich nicht, das ist schon kein normaler Kinobesuch mehr. Das ist ein halber Tag Urlaub, den du
da
nehmen musst.
Was genau stand denn da für alle Hörer, denen es Hacker nicht auch per WhatsApp geschickt hat?
Nee, ich habe es ja allen geschickt. Also, ach, ist ja klar. Ja,
unter anderem, dass ja Kinos, wenn eine bestimmte Inzidenzzahl überschritten ist, Tests machen sollen, bevor die Leute ins Kino gehen. Also unter 50 hieß es, dass dann Maske getragen werden soll, sowohl im Foyer als auch beim Film. Und über 50, da müsste dann halt auch getestet werden, wo dann sehr viele Fragen entstanden sind, wie zum Beispiel, wer bezahlt den Test? Und wer führt den Test durch? Und wo warten die Leute, die getestet worden sind? Und vor allem, was passiert, wenn wirklich einer positiv getestet wurde? Ja, also das sind alles so, sag ich mal, Überlegungen. Da finde ich es schon irgendwie erschreckend, dass man sich da nicht von Seiten derjenigen, die diese Regeln aufgestellt haben, ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, oder?
Ja, dieser Post war ja halt nach dem Motto so, also es war ja quasi eine Abhandlung nach dem Motto, ihr sagt, wir dürfen, aber alles andere liegt jetzt eben in unseren Händen, ohne klare Guideline quasi, genau. Also es war im Grunde ein Abriss, ein sehr detaillierter Abriss dieser einzelnen Stationen, die nötig wären, um den Betrieb aufzunehmen. Und das Resultat am Ende war quasi, es ist eigentlich nicht möglich, wenn man alles genauso durchführen muss. Ne? Also allein, dass du was gesagt hast, wenn ein Test positiv sein sollte, ja, müssen wir dann quasi alle Leute, die gerade aktuell im Foyer waren und überhaupt hier sind, müssen wir die dann alle nach Hause schicken, sofort in Quarantäne. Und wie du sagst, ne, wer zahlt die Tests? Wo kriegt man die her? Die sind ja auch nur limitiert verfügbar auch derzeit. Die Leute müssen halt raus warten, weil so ein Schnelltest braucht so 15 Minuten, bis dann das Ergebnis da ist. Also auch da dann die Aufzählung, wie viel früher müssten die Zuschauer innen dann im Kino sein, auch wenn man auf einen Film wartet. Ne? Also man will einen Film irgendwie im Viertel nach 8 sehen, muss aber schon um 6 Uhr da sein, weil man erstmal diese ganze Prozedur mitnehmen muss. Also es ist halt einfach ein Wahnsinn.
Aber vielleicht kann man die Schnelltests querfinanzieren, indem man die Leute 15 Minuten einfach in den Kinosaal sperrt, in dem schon Trailer laufen und sich das dann dadurch querfinanziert. Aber das ist ja, wirklich, also man weiß weder, wer die Tests bezahlt, auch nicht, wer die durchführen soll. Also da muss ja auch jemand wenigstens halbwegs geschult sein. Und ich stelle mir das schon schwierig vor. Also Daniel, wenn du mit deinen Kindern ins Kino gehst und die sollen dann so einen Schnelltest bekommen von irgendeinem 17-jährigen Schüler, der da an der Kasse arbeitet, ich weiß nicht, ob da Tom und Mina so begeistert sind, wenn da irgendjemand kommt und ihnen so einen Stab 5 Meter weit ins Nasenloch reinrammen will.
Ja, also, wir haben das sogar schon, bei Tom haben wir das sogar schon gemacht. So. Also das ist halt echt, das ist nicht angenehm.
Wirklich, ja, und die Zielgruppe, angenehm, die halt hauptsächlich ins Kino geht, ist ja bei den Schnelltests halt auch am unkompromissbereitesten.
Ja, ja, ja. Hoffen wir, dass das sich dann doch bald irgendwie besser einpendelt oder, keine Ahnung, andere Regeln gefunden werden oder weiß ich nicht. Ich meine, Fantasy Filmfest hat ja jetzt schon irgendwie so ein paar Maßnahmen jetzt gezogen. Die wollten ja jetzt irgendwie im Mai, glaube ich, ne?
Ja, sie haben es jetzt sogar vorgezogen, sogar ein bisschen, genau. Ja. Dafür haben sie aber Frankfurt komplett gecancelt.
Ja, und aber auch nur vorgezogen wegen den geplanten Blockbuster-Starts. Also wenn die verschoben werden, fällt es komplett aus oder sie schieben es wieder nach hinten. Aber auch da besteht ja gar keine Planungssicherheit.
Nee, das ist so schwierig in diesen Zeiten. Aber das führt uns wundervoll zu unserem ersten Film, denn aufgrund solcher Planungsschwierigkeiten hat sich der Verleih von Koch, KSM Anime, also sein Sublabel, dazu entschieden, einen Film, den sie auch ins Kino bringen wollten, jetzt dann online erstmal zur Verfügung zu stellen. Er heißt, und jetzt habe ich ein Problem, wie spricht man das aus? Sagt man Promare oder Promare?
Also ich habe immer Promare gesagt, das ging ja.
Promare? Ja. Also meine Frau, die ja große Anime-Fanatikerin ist und über den Film auch schon einen eigenen Podcast gemacht hat, in ihrem Anime-Podcast, die sagen auch Promare und dann glaube ich denen auch. Promare. Also in der Anime-Fanbubble spricht man es in Deutschland zumindest Promare aus, ja.
Okay, ein Film von Hiroyuki Imaishi. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig geschrieben.
Ja. Richtig ausgesprochen. Klang richtig.
Ja. Der jetzt halt ab dem 8. April digital bei Amazon Prime Video verfügbar ist. Und dafür muss man nicht Amazon Prime Kunde sein. Das kann man auch einfach so sich buchen, wenn man den Bock drauf hat. Und ich würde hier einmal kurz diese Inhaltsangabe, die uns André freundlicherweise zusammengeschrieben hat, einmal runterlesen, damit wir das Thema erledigt hätten, weil mehr sollte man zu diesem Film, glaube ich, eigentlich auch nicht an Inhalt wissen. Und er lautet wie folgt. Ja, jetzt kommt's wieder. Galo oder Galo?
Wir waren bei Promare, so sagen wir auch Galo. Wir bleiben, du hast es am Anfang vorgestellt als die Allmann-Achs, also bleiben wir jetzt auch schön deutsch heute.
Okay, ja gut, ja, wunderbar. Ah, super. Da haben wir das Leitthema für diese Sendung. Die Almanachs. Galo und das, Burning Rescue Fire Department kämpfen gegen Burnish, eine Gruppe von Mutanten, die Flammen kontrollieren und einsetzen können und die Feuerkatastrophe, die sie auf der Erde entfesselt haben. Ja, das Ganze spielt in einem eher futuristischen Setting. Mhm. Die kommen auch nicht mit einem normalen Feuerwehrauto direkt am Anfang des Films an, sondern die haben da wirklich, weiß ich nicht, so richtige Panzer und Mechs und keine Ahnung, Flugleiter und was weiß ich noch alles an technischer Errungenschaft, mit der sie versuchen halt genau diese Flammen, diese speziellen Flammen, die diese Burnish erzeugen, zu bekämpfen. Mhm. Und ich sag mal so, nach 10 Sekunden in diesem Film weißt du auch wirklich, woran du bist. Ja. Und ob das für dich geeignet ist oder nicht.
Ja. Weil das ist schon so Fluch und Segen des Films. Also wenn ihr euch den Trailer anschaut und mit dem Style nichts anfangen könnt, wird euch die Story auch nicht abholen. Und wenn ihr was mit dem Style anfangen könnt, ist schon scheißegal, ob euch die Story abholt, weil der Style halt das alles überlagert. Und der Film ja auch aus meiner Sicht, je länger er läuft, desto mehr ist er sich auch selbst bewusst, was für ein Riesenquatsch das alles ist und was er einfach nur an visuellen Ideen abfeuern will, dann sich ja teilweise auch selbst auf die Schippe nimmt. Was ja schon.
Ja, da gebe ich dir recht, aber ich finde dieses Selbstbewusstsein und der Quatsch ist schon durchdachter als bei vielen anderen Anime-Filmen, die eigentlich nur auf den Bombast setzen.
Ja.
So. Weil das da kommen nämlich ein paar schöne Untertöne in diesem Film unter, die halt natürlich aufgrund der Optik und des Krawalls auch schon, sag ich mal, übersehen werden können. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Ne?
Ja.
Aber ich fand, da waren schon ein paar schöne Ansätze drin.
Ja, und auch gute Gags. Also einer meiner Lieblingsmomente ist, als der Bösewicht dann die Helden anschreit, dass sich nicht ständig dumme Namen für ihre Angriffe ausdenken sollen. Also er spielt auch schon sehr schön mit diesen Klischee und Tropes von solchen Filmen.
Ja, ja, oder halt auch, also das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber aus dem Kontext gerissen, so dass man halt eigentlich gar nicht weiß, wie man das jetzt in Verbindung setzen soll. Irgendwann landen zwei Figuren in einer riesengroßen Basis, die so eine Art Holodeck hat, was das wirklich einfach gigantisch ist. Und in dieser Basis kriegen sie von einer künstlichen Intelligenz eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Deus Ex Machina, ja, die dann auch schön mit so einem entsprechenden Titel irgendwie betitelt wird. Und irgendwann fragen sie diese künstliche Intelligenz, wie es denn sein kann, dass er wusste, dass die beiden vorbeikommen, damit er ihnen diese Waffe geben kann. Und der sagt halt einfach nur, ja, das war reiner Zufall.
Ja, ja, absolut. Aber guter Punkt auch mit dem von wegen riesengroß, also der ganze, die ganzen, so der Scale, sag ich mal, Buzzword, des Ganzen, der ist sehr verrückt. Also wie gefühlt, wenn sie da so ein Hochhaus hochballern, dann ist das gefühlt 30 Kilometer hoch und also die ganze Dimensionen sind sehr, das passt eben zum Tinos angesprochenen Stil, sind nicht so richtig greifbar, aber das macht's eben so besonders. Also man muss sich da wirklich sehr schnell lösen von greifbaren Dingen. Das ist natürlich alles sehr übertrieben. Was du ja auch gesagt hast, Daniel, ne, gerade Mech ist, glaube ich, auch für Anime-Fans auch eine wichtige Information. Also es ist schon ein Mecha-Film. Also der wird sich eben mit Robotern quasi bekämpft und die Fights sind auch extrem hyperaktiv. Also da muss man wirklich erstmal darauf klarkommen. Der Film hat ein Ultra-Tempo, was das angeht. und ist wirklich wie so ein LSD-Trip auf Film gebannt so ein bisschen. Also was da an Farben und auch an Stilistiken und der Film wechselt auch innerhalb des Films den Animationsstil teilweise. Also da mixen diverse Animationsstile ineinander und teilweise sieht der auch gar nicht aus wie so ein klassischer Anime, sondern man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen, ein bisschen wie so eine 3DFX-Computer-Animation teilweise. Also da wird auch mit 3D-Elementen gearbeitet, die dann wiederum von anderen Grafikelementen überlagert werden. Also es ist wirklich sehr abgefahren, das muss man wirklich wissen. Hat Tino ja schon gesagt, den Stil muss man wirklich mögen und also sich darauf einlassen können. Aber das macht eben diese Dimension des Ganzen, finde ich, auch aus. Weil dann ist es ja auch egal, wenn dann plötzlich irgendwelche abstrusen Dinge ins Bild kommen, die du sagst, so, was ist das denn? Also du bist einfach nur geflasht die ganze Zeit. Aber das nimmst du dem Film halt nicht krumm, weil er es auch direkt so einführt. Also der fängt ja direkt mit dieser krassen, überladenen Sequenz an, wo man erstmal die Burnischen, vor allem den Leader von denen, diesen Anführer kennenlernt. Das ist ja alles so dermaßen drüber, dass du auch da gut reinkommst in den Film, finde ich. Und zur Story noch. Die Story an sich ist ja auch, also hat ja sehr viele klassische Motive. Also
komplett.
Das ist ja jetzt nichts, was ich mega überrascht. Da geht es halt so um Gesellschaftsspaltung ja mitunter, ne? Also die Burnish sind ja quasi so eine eigene Fraktion. Man lernt natürlich auch noch mehr über die, als dass also es sind hier nicht nur die Bösen so quasi, sondern man lernt auch noch was über die. Dadurch gibt es dann so Thematiken aufgemacht wie, wie gesagt, gut, dieses typische Gut-Böse-Ding, aber sind die eigentlich wirklich böse und wem kann man vertrauen? Und ja, wie gesagt, Spaltung der Gesellschaft, wer hält zu wem und ja, schließt man die quasi von der Gesellschaft aus oder kann man die vielleicht doch irgendwie inkludieren? Also es sind sehr klassische Thematiken, aber eben wie gesagt, da steckt schon ein bisschen mehr drin, als man anfangs denkt.
Und das würde ich schon sogar bei der grafischen Präsentation ansetzen. Das ist klar, das wirkt halt alles wie so ein, wie du schon gesagt hast, wie so ein LSD-Animationsvideo auf 42-facher Geschwindigkeit. So. aber ich finde halt dieses Prinzip, aus allem, wirklich aus allem, was da ist, das Maximum rauszuholen, das ist auf Dauer gesehen auch effektiv, denn es übertüncht eben genau so ein Quatsch, so oder so Schwächen oder so Tropes, die halt schon tausendmal in irgendwelchen Anime-Filmen irgendwie verarbeitet worden sind. Oder auch solche typischen Sachen, die mir ja eigentlich gar nicht so gefallen. Sowas wie diese Riesentränen und diese überzogenen, übertriebenen Grimassen, die immer so für Sekunden eingeblendet werden, um halt so eine Situation zu überhöhen oder weiß ich nicht, ins Abstruse gleiten zu lassen. Und das hat mir halt schon richtig gut gefallen, weil irgendwann im Laufe des Films wird es erst offensichtlich. Am Anfang denkst du nur, der Film will dich überrollen irgendwie, aber dann wird halt, verstehst du halt auch, warum die das so machen. Mhm. Und ziehen das halt so konsequent bis zum Ende durch, ja, wo du halt eine Endschlacht erlebst, ja, das würde sich kein Realfilm trauen, sowas zu machen.
Hm. Ja.
Ja, weil es eigentlich nur die Hose gehen kann.
Ja.
Und ich finde, man merkt ja schon, also Feuer spielt ja eine sehr dominante Rolle in Promare und die Darstellung des Feuers hat alle Farben außer Gelb und Rot. Ja. Das ist halt auch schon so stark, dass da komplett auf die Farben verzichtet wird, die Feuer eigentlich ausmachen würde. Und wenn man irgendeinen Frame von dem Film sich anschaut mit Feuer drin, würde man halt nicht sagen, dass das Feuer ist. Aber in der Animation, der Bewegung denkst du sofort, ja klar, das ist Feuer. Also auch das so stilsicher durchziehen zu können, das nötigt mir auch großen Respekt ab.
Ja. Und dann stecken da aber trotzdem geile, also beziehungsweise echt gute Themen drin. Ne? Ja. Also zum Beispiel auch dieser, weiß ich nicht, wie soll man sagen, so fehlgeleiteter Humanismus, ne? Mhm. Wenn dann irgendwie diese, sag ich mal, Anführer der Feuereinheit oder der Regierung oder sonst irgendwas glauben, ja, sie hätten nur den und den Weg, um das und das zu tun oder halt eben hilfreich zu sein, der Menschheit hilfreich zu sein. Oder es gibt auch eine meiner Ansicht nach schöne homoerotische Komponente in diesem Film, die halt echt sowas von als einzige fast schon nicht übertrieben ausgespielt wird, obwohl damit Gags gemacht werden, aber das kommt, diese Gags, die kommen eigentlich so natürlich und im Rahmen dieser verrückten Figuren authentisch daher, da kann ich da auch nicht irgendwie böse sein, sondern das fand ich echt anständig, wie sie das gemacht haben. So,
ja, ne? und da vielleicht ganz wichtig, ich weiß nicht, wie, ob ihr da auch so im Bilde seid, das weiß ich eben auch nur durch die Infos, die ich hier von zu Hause eben mitkriege, so, durch meine Frau. Das ist auch ein Thema, was halt immer noch so in der Anime-Community und gerade auch seitens der Mangaka oder der Erschaffer der Animes immer noch so teilweise recht stiefmütterlich behandelt wird und nicht eben im Modernen, wie es im Jahr 2021 sein sollte, dass oft solche, gerade wenn es um Homosexualität geht, Dinge nur angedeutet werden, aber nicht ausgespielt, damit die Fans, die es sehen wollen, können es sehen, aber sie spielen es nicht aus, sodass sie keinen Shitstorm kriegen könnten von allen, die es nicht mögen. Und deswegen, Promare ist wohl in der Community sehr hoch angesehen dafür, dass er das auch so klar benennt und das auch so durchzieht, weil das ist halt nicht nur irgendwie am Rande, sondern das spielt halt eine Rolle, das siehst du halt direkt. Ja. Und das ist wohl in der Community sehr hoch angesehen in der Anime- und Manga-Szene, dass der Film das so konsequent auch macht und sagt, ey, das ist halt so, da könnt ihr jetzt sehen, was ihr wollt, wir ziehen das jetzt durch, das ist unser Statement. Und da sind eben die Anime-Fans sind dankbar dafür, dass es das so gemacht wurde, ja.
Aber, und das ist das meiner Ansicht nach Entscheidende bei Promare, ich finde, Promare setzt sich so sehr von ja vielem ab, dass vielleicht auch gerade Leuten, die nicht so mit Anime vertraut sind, nicht so typisch wirkt und nicht so abschreckend, als müsste man irgendwie so viel wissen. Ja, also ich finde, Promare ist tatsächlich ein Film, okay, man kann jetzt sagen, die Grafiken, das finde ich nicht gut, das ist mir zu hektisch, das ist zu viel Tempo so. Aber ich finde, Promare ist so ein bisschen trotzdem ein Außenseiter in all seiner Herangehensweise, weil er sowohl respektvoll, aber auch ironisch mit dem Thema umgeht und mit Themen umgeht, weil er halt diese Subtexte damit einfließen lässt und weil er dann aber auch halt wirklich over the top Action bietet so. Ja, also ich finde, den kann man so als Kuriosum und Unikum vielleicht eher, kann man den auch als nicht unbedingt Hardcore-Anime-Fan sich anschauen. Wenn man schon ein paar Anime-Filme gesehen hat und dann eben nicht so wirklich weiß, ob man jetzt für die nächsten Schritte irgendwie schon wieder, keine Ahnung, 1000 Millionen Hefte irgendwie als Beiwerk gelesen haben muss, sondern halt auch einfach mal sich so auf den Film einlassen, ohne dass da irgendwie großartiges Hintergrundwissen erforderlich ist.
Da bin ich ganz froh, dass du nicht bei der Drogenberatung arbeitest. Da würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, mit LSD können sie schon anfangen.
Da braucht man kein Vorwissen.
Ideale Einsteigerdroge.
Naja, jetzt ne, könnte also, man auch diskutieren, ja. Aber das
aber ich glaube schon, dass dieses Rahmen dafür.
Das machen wir im anderen Podcast.
Aber ich glaube schon, also dieses hohe Tempo, also im Tempo ordnet sich ja eigentlich auch alles unter. Also meine, das ist jetzt so Kritik auf hohem Level, aber man würde ja auch viel mehr, also viel lieber noch viel mehr über das Team auch erfahren. Und das bleibt ja alles ein bisschen unterentwickelt, eben weil alles sich diesem Tempo also unterordnet. Und es werden viele wichtige Themen angerissen. Aber wenn sie jetzt gesagt hätten, ist der Pilotfilm zu einer achteiligen Serie, wären, glaube ich, alle noch happier gewesen, weil ja viele Aspekte einfach außen vor bleiben. Vielleicht wird es irgendwann einen zweiten Teil geben, das ist noch völlig unklar. Aber ich finde halt schon, dass das Tempo an einigen Stellen im Film ein bisschen im Weg steht.
Also man kann halt sagen, die Welt bietet auf jeden Fall mehr.
Ja.
Bietet noch Potenzial theoretisch, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und ich meine, das ist halt ja auch die bestmögliche Kritik, die man im Film äußern kann, dass man sagt, hey, der ist so kurzweilig, so geil gepaced, dass man denkt, okay, manchmal hätte er noch ein bisschen Tempo rausnehmen können.
Ja, gebe ich dir recht, das bleibt, ich meine, die Figuren, ne? Also die werden ja wirklich am Anfang, die platzen da ja in dieses Feuer rein in den ersten zwei Minuten und dann werden die ja direkt danach, werden ja schon mal alle Figuren abgehandelt, so in ihren kleinsten Details irgendwie einfach nur erklärt und mehr bekommst du da auch nicht.
Ja, und auch immer die Namenseinblendung, wo du schon denkst, ach du Scheiße, ey, der achte Name, puh, schwierig.
Aber auch das ziehen sie ja wieder konsequent bis zum Ende durch. Ja klar,
das ist geil, aber gleichzeitig weißt du auch, okay, ich soll jetzt 8 Leute irgendwie zuordnen können. Basiert auf was?
Und die sehen halt auch von den Farben und den Formen fast genauso aus wie der Rest der Umgebung. Ne? Den Kritikpunkt würde ich auch gelten lassen. Das ist, also sag ich mal, charakterlich oder über die Figuren findet man schwer Zugang zu dem Film. Aber wenn du dann denkst, und das ging mir, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es ging mir so, wenn du halt dieses schon ein paar Mangas oder Animes gesehen hast und da saß ich vor diesem Film und dachte so nach 41 Minuten ungefähr, ja, okay, come on. Hast du schon wieder alles gesehen? Kennst du alles? Weißt du ungefähr, wo es hingeht? Aber dann 10 Minuten später dachte ich, oh, okay, jetzt gehen sie den Weg. Und nach 20 Minuten kommt die Szene, über die ich vorhin schon mal gesprochen habe, wo es schon wieder was, eine ganz neue Richtung aufmacht. So. Und da fahre ich schon wieder, auch das wieder, ne, ist halt dem hohen Tempo geschuldet.
Ja.
Aber mit genauso einem hohen Tempo bieten die halt auch eine Abzweigung nach der nächsten, die auch noch dann irgendwie halbwegs Spaß macht. So, ja? Und das gleicht sich dann meiner Ansicht nach wieder aus. Aber ich verstehe den Kritikpunkt und ich würde den auch mitgehen. Oder ich gehe den auch mit.
Ja, aber wie gesagt, es ist Kritik auf hohem Level. Und von uns hatten ja noch keiner auf Deutsch gesehen. Deswegen ist das jetzt eher so Vorschusslorbeeren, weil KSM das ja eigentlich immer recht geil macht. Und die Hauptrolle wird auch diesmal von Tommy Morgenstern gesprochen, den man ja schon als erwachsenen Son Goku kennt. Deutsche Stimme von Norm Reedus, Walking Dead, Chris Hemsworth, Ryan Gosling. Also auch da wird die deutsche Synchro, glaube ich, diesen ganzen schrillen Wahnsinn angemessen transportieren.
Und hier auch Dings, die deutsche Stimme von Val Kilmer, von Vin Diesel, glaube ich, der spricht auch mit.
Also ja, da habe ich den Namen. Tommy Morgenstern kann ich mir halt super easy als Namen immer merken. Das ist halt
er und Santiago Ziesmer, das sind so die zwei Paradiesnamen.
Ja.
Ja, also von uns dreien schon eine Empfehlung, oder?
Ja, absolut.
Total,
also es ist halt auch echt schade, dass er nicht ins Kino kommt, weil so ein Film, das ist halt einfach so, der ballert dir einfach auf die Netzhaut drauf. Und
aber vielleicht doch eine Warnung für Leute, die mit Epilepsie hier und da zu kämpfen haben. Also könnte vielleicht dann doch etwas zu vieles Guten sein, oder?
Ja, aber kann es ist trotzdem wert, finde ich. Kann man bei dem Film, glaube ich,
mitgeben, ja.
Ja, aber so 2-3 Anfälle kann man sich dafür schon gönnen. Da bin ich auch gespannt. Sind Epilepsie-Gags, sind die doable oder ist das auch schwierig?
Wir werden es nach dieser Ausgabe erfahren.
Ja.
Das werden wir in den E-Mails sehen, ja.
Ja.
Nee, aber absolut. Ich habe jetzt 3-mal gesehen bisher. Und also wir haben die UK Blu-ray halt hier, die gibt's schon seit letztem Jahr. Eben mit O-Ton drauf und Untertiteln und macht immer wieder Spaß. Also allein für die Optik schon und aber es ist wirklich, ist ein Fest, ja.
Und ich glaube, wer so Filme wie Red Line zum Beispiel mochte, oder A Girl Walks Home Alone at Night, ja, so was das Abstrakte angeht und was halt das Tempo angeht, also wer mit beiden Filmen was anfangen kann, der würde hier auch vor einer, sag ich mal, dankbaren Herausforderung stehen.
Ja.
Was grinst du da? Was?
Nein, das war ja angenehm. Jetzt suchen wir nur verzweifelt nach einer Überleitung zu dem genauen Gegenteil.
Naja, wir haben jetzt hier den Farb-Overkill gehabt.
Ja.
Jetzt gehen wir zurück ins Schwarz-Weiß-Zeitalter, Freunde.
Ja.
Ja, zum fast Stummfilm, zum entschleunigten, verdichteten, aber wegweisenden Meisterwerk. Kann man das so sagen?
Ja.
Ja, ja. Mit Fug und Recht, glaube ich, ja.
Ja.
Genau. Wir haben nämlich entdeckt, dass jetzt ein Re-Release von M, eine Stadt sucht einen Mörder, ansteht. Und jetzt mal ehrlich, ist vielleicht ein bisschen dünn die Herleitung oder der Grund, aber ich fand es trotzdem interessant, einfach mal über diesen wirklich alten Film zu reden. Er ist von Fritz Lang aus dem Jahr 1931, es ist sein erster Tonfilm und ja, hier geht es um einen Kindermörder, der eine Großstadt, die halt nicht näher benannt wird, aber Berlin eigentlich sein soll.
Ob er sich Berlin nennt?
Naja, aber wo wird es einmal genannt?
In den Zeitungsberichten steht immer Berlin drunter.
Berlin, ja? Okay. Ja. Ich meine, er sagt ja auch, wir bringen sie jetzt zum Alex und keine Ahnung so.
Ja, also der zieht Andeutung auch einmal diesen 2-Kilometer-Radius um Betriebsbahnhof Lichtenberge. Und da weiß ich ja, als jemand, der am Ostbahnhof wohnt, das sind ja nur 7 S-Bahn-Stationen entfernt mit der S25.
Ja, also ein Kindermörder versetzt Berlin in Angst und Schrecken und sorgt dafür, dass die Polizei ja verstärkte Razzien stattfinden lässt in den Verbrechervierteln oder in den verruchten Gegenden oder in Rotlichtgegenden. Und das, ja, stört die Verbrecherszene in Berlin. Und sie beschließt, okay, wir unternehmen unsere eigenen, sag ich mal, unsere eigene Fahndung und machen sich ebenfalls auf die Jagd nach diesem Mörder. Jetzt ist die Frage, bei so einem alten Film, spoilern wir da komplett? Also sind wir jetzt hier, versuchen wir das Ganze so spoilerfrei wie möglich zu halten? Oder darf man bei diesem Film voraussetzen, dass man hier schon über das Ende reden kann und es trotzdem interessant ist, sich diesen Film nochmal anzuschauen?
Versuchen, so spoilerfrei wie möglich. Die meisten Szenen, wo wir einen Spoiler machen würden, kann man ja auch eigentlich umschreiben, weil ich meine, wir haben ihn ja jetzt auch, also wenn wir ihn empfehlen, gehen wir davon aus, hat ihn noch niemand gesehen. Oder ja, das.
Ich weiß, also das vielleicht auch als kleiner Disclaimer, ja. Ich würde jetzt auch sagen, wir sind hier nicht angetreten, um die x-te Dissertation zu diesem Film irgendwie zu erzählen. Also ich denke mal, da gibt es wesentlich mehr Menschen, die sich wesentlich intelligenter noch zu dem Film auseinandergesetzt haben als wir. Wir wollen den Film eigentlich auch nicht, ja, als richtige Empfehlung, würde ich jetzt sagen, sondern einfach nur als Erinnerung oder ja, das Bock machen auf einen Film, der so alt ist, aber trotzdem sehenswert.
Ja. Uns hilft auch echt ausgezeichnet, Vorurteile abzubauen. Weil natürlich, wenn man hört, okay, ein Film aus 1931, hat jeder von uns wahrscheinlich erstmal Stan Laurel, Oliver Hardy oder Charlie Chaplin vor Augen. Wenn man dann aber merkt, dass der eigentlich auch inhaltlich und auch von der inszenatorischen Komplexität locker mit Zodiac oder so mithalten kann, wird das, glaube ich, auch nochmal der Blick geschärft, dass man auch andere Filme aus der Zeit beziehungsweise aus den 40ern, 50ern nicht unterschätzen sollte.
Ja. Ich meine, wir wissen alle, das ist ein Klassiker. Man muss nicht drüber großartig streiten. Der Film rangiert auf dieser Liste der 100 besten Filme aller Zeiten von renommierten Kritikern auf Platz 6. Ja, höchste Eintrag für einen deutschen Film. Und darum geht es nicht so wirklich. Es geht einfach um das Erinnern, dass dieser Film da ist und warum wir ihn jetzt nach all der Zeit ja wieder gesehen haben oder auch zum ersten Mal gesehen haben, ne, André?
Ja. Ja, ich habe ihn tatsächlich erst nachgeholt. Ich kannte ihn nicht, weil ich habe ja genau das Ding. Also ich habe ja noch meinen anderen Podcast Schaubefehl, den ich mit Matze mache. Und den haben wir ja ins Leben gerufen, genau aus diesem Grund, um gerade auch so Pile of Shame Sachen und wozu auch gerade solche Klassiker gehören, mal nachzuholen. Weil, wie du gerade gesagt hast, mir geht's selbst oft so. Also ich bin natürlich höchst filminteressiert und möchte natürlich auch immer gerne Anfänge ergründen und wo es denn herkommt. Weil gerade bei, gerade bei M kannst du dann quasi nachwirkend so viel sehen, was darauf aufgebaut hat natürlich. Und aber trotzdem gleichzeitig habe ich immer so eine Mischung aus A, Respekt vor solchen Filmen, weil ich auch immer total Angst habe, dass ich nachher total scheiße finde und dann der Buhmann bin, weil ich irgendwie die Kunst nicht erkenne oder so. Und natürlich aber gleichzeitig auch, was ihr schon gesagt habt, die einfach diese Machart natürlich, ne? Kann man damit noch arbeiten? Wie holt das einen jetzt heute noch ab nach so einer langen Zeit und so weiter? Deswegen habe ich immer so eine leichte Ehrfurcht vor solchen Filmen, aber natürlich möchte ich sie eigentlich gerne sehen und jetzt im Zuge dessen, dass wir das natürlich geplant hatten, darüber zu sprechen, habe ich mir jetzt echt dann mal natürlich zum ersten Mal angeguckt und ja, was soll ich sagen, ey, also Meisterwerk ist natürlich absolut gerechtfertigt, ganz klar. Also wie so ein Film heute, also ich habe schon andere Klassiker auch um diese Zeit gesehen, ja, die aus demselben Zeit, aus demselben Jahrzehnt und so weiter und muss sagen, da sticht M halt auch damit heraus, dass er heute noch extrem gut, auch einfach als gut guckbaren Film jetzt mal so runtergedampft, einfach funktioniert. Der hat ein super Pacing, der hat eine Spannungskurve, die gut funktioniert. Der macht irgendwie als Film noch Spaß, den einfach zu gucken und da irgendwie sich rein zu ergeben. Und ich hatte schon viele Klassiker, wo ich dann quasi die Filmkunst erkannt habe und verstanden habe, warum er irgendwie als Klassiker gilt und was da die einzelnen Konzepte sind. Aber als Film an sich hat er bei mir halt zum Beispiel gar nicht mehr gewirkt. Ja, zum Beispiel, da werde ich mich unbeliebt machen, weiß ich, habe ich auch schon auf Letterboxd und Co. Citizen Kane ist für mich so ein Film. Ich habe das alles verstanden, warum er großartig ist und ich habe die Versatzstücke gesehen. Aber als Film, den einfach nachzuholen, hat mich nicht abgeholt, rein filmisch gesehen, einfach aus Spaß, Unterhaltungsgründen, so sag ich mal. Da war ich nicht involviert so richtig. Aber jetzt das, bei M ist es was anderes gewesen. Der hat mich tatsächlich als Film auch wirklich noch abgeholt. Der ist rund, der ist super durchgetaktet. Der hat großartiges Einzelszenen, die herausstechen. Also das stimmt irgendwie als Konzept alles. Und das ist so eine Sache, also ich glaube, so geht's vielen, wenn man über Klassiker redet, ja, weil die Guckbarkeit, sage ich mal, die variiert einfach. Und ich finde, bei M ist da die Latte einfach extrem hoch, sowohl auf qualitativer Seite als auch immer noch so auf der konsumierbaren Seite.
Ich finde halt auch, dass der extrem zeitlos wirkt durch die Thematik. Also man kann ihn einfach als reinrassigen Krimi-Thriller sehen, aber wenn man mehr sehen möchte, sieht man da ja schon so die ersten Vorzeichen von dem, was das Dritte Reich für Grauen bringen würde. Dann sieht man noch, wie eine Gesellschaft allmählich hysterisch wird, wie sowas wie, ja, auch so ein Shitstorm wird ja quasi entfesselt, mehr oder weniger, auch durch Medien noch befeuert, also als ein Film aus 1931 schon so eine deutliche Medienkritik übt. Das ist halt auch, also wie viel visionäre Schritte da drin sind. Auch aus Genresicht sind viele spannende Sachen drin. So die ersten zwei Minuten könnten ja auch ein Freddy Krüger-Film sein. Also es könnte ja einfach mit diesem Warte noch ein Weilchen, wo auch Fritz Hamann angespielt wird. Das könnte ja auch einfach dieses 1-2 Freddy kommt vorbei sein. Auch diese, wie wirkungsvoll das ist, dass du erst den Ton hörst und dann erst das Bild siehst, was natürlich damals noch mit den Möglichkeiten, also wie Daniel schon gesagt hat, Fritz Langs erster Tonfilm, natürlich wird der Ton da auch teilweise sehr stark eingesetzt und teilweise auch gerade durch das komplette Weglassen wirkt aus heutiger Sicht schon ein bisschen irritierend. Also manche Szenen laufen komplett ohne Ton, wo man sich dann auch schon denkt, okay, was stimmt jetzt nicht? Bis man merkt, okay, das ist beabsichtigt, um halt diese Szene stärker wirken zu lassen, was damals wahrscheinlich funktioniert hat, aus heutiger Sicht eher so ein bisschen Irritation, dass wieder die Teufel 5:1 THX-Anlage nicht richtig delivered.
Ey, kurz, Tino, kurz Fun Fact. Ja. Genau das ist mir nämlich passiert, als ich jetzt geguckt habe. Ich habe ihn nämlich bei Prime geguckt. Der ist ja bei Prime drin, auch in der neuen Abtastung. Sieht super aus, super Bild und so weiter. Und der Ton ist ja eh ein bisschen seltsam. Natürlich dem Alter geschuldet. Ne? Manchmal ein bisschen zu leise, schwankt hier und da. Aber genau in den Szenen, gerade mit diesen Razzien, wo teilweise der ganze Ton fehlt, habe ich meine Teufelanlage dreimal an- und ausgemacht. Zumindest bei den Teufelboxen. Der Receiver ist nicht von Teufel. Aber weil ich dachte, das stimmt was nicht. Ohne Witz, ich habe dreimal auf Pause gemacht und dann vorgespult, also so zu checken, irgendwie ist der Film. Aber ja, absolut, du bist es eben nicht gewohnt, ja.
Ja. Aber das macht es meiner Ansicht nach jetzt, ich habe den ja, wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Ich weiß nicht, da war ich ein kleiner Junge, da habe ich das gar nicht so gerafft und da fand ich das nur spannend, ja, und auch, dass die Verbrecher halt eben den Verbrecher irgendwie jagen, das fand ich irgendwie cool. Ja, also wenn ihr versteht, was ich meine, als kleiner Junge, das fand ich cool, weil man dann so dieses Bild von denen, okay, die sind zwar böse, aber die sind nicht so böse, so, ja, und das fand ich damals einfach, habe ich das blank weg akzeptiert. Jetzt muss ich sagen, mir sind so viele geile Sachen aufgefallen, allein wenn Beckert, so heißt er, ne, Beckert, wenn er zum ersten Mal in Erscheinung tritt, also wenn man ihn nicht sieht, sondern nur seinen Schatten. Und dann steht er ja vor diesem Plakat, Berlin sucht einen oder die Stadt sucht einen Mörder oder irgendwie sowas oder Mörder gesucht. Und sein Schatten, der verharrt ja genau auf dem Mörder. Das finde ich so großartig, so kleine Details. Ja, oder auch, er setzt sich irgendwann mal in ein Café, nachdem er halt so ein bisschen in Panik geraten ist und bestellt sich erstmal so zwei Cognac, die er abschüttet. Ja. Und der sitzt da hinter so einem, was ist das für eine Art Zaun?
So einer Rebe. So
ja, genau.
Rebzaun.
Ja. Hinter so einem Rebzaun. Und er geht dann wirklich genau bis in so ein Karo-Feld vor, sodass die Kamera halt genau diesen hellen Fleck seines Gesichts einfangen kann. Und auch diese solche Überlegungen. Oder da gibt es eine geile Kamerafahrt. Also wirklich, heutzutage, ich habe jetzt gerade hier auf Apple TV Plus diesen Sherry gesehen von den Russo-Brüdern, der neue Film. Mit Tom Holland. Der ist dann ja irgendwann mal im Krieg, beziehungsweise in Afghanistan oder Iran, ich weiß nicht mehr genau. Und da zeigen sie so Barracks von den Soldaten und die Kamera schwebt halt so einmal über so eine riesen Barrack, also so eine riesen Baracke, wo die Soldaten halt die ganze Zeit rumwuseln, so hunderte von Leuten, die alle möglichen Dinge machen. Und hier siehst du das dann, wie Lang mit seiner Kamera durch dieses Obdachlosenasyl oder durch dieses durch dieses Bettlerzentrale von mir aus dann irgendwie fährt, wo er so die einzelnen Stationen abfährt. Na klar ist das nicht so flüssig wie jetzt bei den Russo-Brüdern im Jahr 2020 mit keine Ahnung wie viel Millionen Dollar im Hintergrund, aber er fährt halt trotzdem, er nutzt die Möglichkeiten aus. Man sieht auch mal hier und da, dass der absetzen musste, weil wahrscheinlich der Film alle war. Hm. Aber dann fährt die Kamera durch dieses Obdachlosenasyl bis hin zu so einer Theke, wo Brot, glaube ich, gerade aufgeteilt wird. Und der Typ hinter der Theke kommt vor und ändert an so einer Tafel die Preise für diverse Stullen. Hm. Und die Kamera fährt hoch auf die Wand über ihm. Und dann merkst du zwar, okay, da ist der Schnitt, aber trotzdem geht sie halt in eine gleichfarbene, gleichfarbene bei Schwarz-Weiß ist auch schwierig, aber eine gleich wirkende Wand über, die dann halt zu so einem Fenstersims führt, ich glaube, ins Polizeirevier rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wirklich einen richtig geilen Übergang im Jahre 1931, den du auch bei weiß nicht, Highlander oder sonst irgendwo in der Art und Weise findest, ja. Also echt, und da merkt man halt, oder ich weiß nicht, das sind für mich halt so Ansatzpunkte, wo ich sage, krass, das finde ich geil zu sehen, dass man jetzt heutzutage in so vielen Filmen erkennt, was die damals schon versucht haben. Also das Medium Film einfach auszuspielen, sowohl akustisch wie halt auch optisch.
Ja, auch dieses fast schon Easter Egg, wo sie diese, sie sitzen ja immer dieser Tafel alle, wo sie alle sich beraten, was machen wir, ne? Wo alle dabei sind halt, die Polizeichef und der und die, wo die immer vorschlagen, was gemacht werden soll. Ne? Wir brauchen mehr Razzien, wir brauchen mehr Überwachung, wir brauchen mehr Spitzel und so. Und da gibt es auch eine Szene, da fährt die Kamera nach oben und zeigt quasi den Tisch von oben als Shot. Und die Aschenbecher von den Leuten ergeben ein Fragezeichen auf dem Tisch, ein großes. Also sowas, das ist so eine, also das ist nur ein Gag, so, und das siehst du nur so eine halbe Sekunde, aber das ist halt, da hat sich halt jemand so krass Gedanken gemacht über solche Stilmittel und Stilistiken, die er da einfließen lässt. Das ist halt unfassbar krass so. Ich meine, in dem Film wird eh mehr geraucht als in der Season Mad Men so. Das ist halt, also, das ist eine reine Tabakwerbung natürlich, aber auch teils wie, ne? Also manchmal mal mit Zigarre und einer hat auch so eine, der hat so eine Pipe-Verlängerung und dann steckt darum wieder die Zigarre drin, dass sie aus, als ob er so eine Trompete raucht irgendwie. Ja. Also auch richtig abgefahren. Nee, aber auch genau mit der Kamerafahrt ist ja auch nicht nur so, dass er nicht nur durchfährt, sondern es bleiben ja auch kurze Stationen hängen, wo Leute auch interagieren und kurz eine Szene spielen und auf dem Tisch zusammenbrechen, weil sie besoffen sind oder so. Also es ist ja nicht nur eine Fahrt, sondern es gibt dabei auch noch Spiel. Also es ist wirklich im Grunde wie ein One-Shot, so ein kurzer. Also es ist wirklich einfach geil, ja.
Krass. Ja. Und aus heutiger Sicht bist du ja eigentlich in jedem Film gezwungen, irgend so ein Gimmick oder so abzufeuern. Aber wenn du 1931 einen Film gemacht hast, denken ja alle schon, krass, das ist ja Magie. Und dann willst du trotzdem da noch immer erweitern. Das zeigt ja auch, wie lang, also was für ein Visionär er in der damaligen Zeit schon war, was er da alles probiert hat. Es ist ja nicht nur auf inhaltlicher Ebene richtig stark mit diesem, die Gangster jagenden Gangster, weil er ihnen zu, also ein zu krasser zu Verbrecher Gangster ist. Bloß was du da ja auch noch drin hast, wofür man den Film ja irgendwie kritisieren könnte, dieser Mythos vom ehrbaren Gangster. Das ist ja auch totaler Quatsch. Die haben ja auch Huren, die sie auf die Straße schicken. Die werden bestimmt nicht kontrollieren, ob die Huren über 18 sind. Die werden ihre Huren auch zusammenschlagen. Und wie gegen Ende ja gesagt wird, ist auch der Anführer der Bösen ja auch wegen mehrfachen Totschlags gesucht, wo er dann sagt, das spielt hier keine Rolle. Wo ja auch diese ganze Doppelmoral davon irgendwie zum Tragen kommt. Plus, dass da ja auch schon dieser der Schränker, wie er genannt wird, ja auch immer in so einem Mantel rumläuft, der ja später dann auch so ein typisches Erkennungszeichen der Gestapo war. Und es finden sich auch ganz viele so subtile Anspielungen drin, weil einmal sagt er muss die Bestie muss ausgerottet werden, aber man kann ja eine Bestie gar nicht ausrotten. Also man kann nur ein Volk oder eine Rasse oder eine ganze Klasse ausrotten. Also da ist ja auch schon sehr starker Vorgriff auf das, was vom Dritten Reich vermutlich geplant wurde, was man zur damaligen Entstehungszeit allenfalls erahnen konnte, weil es ja das letzte Jahr der Weimarer Republik war. Also auch aus der Sicht, wie er da schon Sachen vorhergegriffen hat, beziehungsweise schon seine Befürchtungen im Film geäußert hat.
Ey, und wie krass das auch, also ich meine jetzt mal ehrlich, ne, es ist vielleicht eine abgegriffene Metapher oder so, aber du kannst es halt wirklich auf heute noch übertragen. Total, also was du vorhin schon gesagt hast, ne, mit dem Shitstorm, ja, wie schnell dann, man sieht am Anfang so zwei, drei, weiß ich nicht, Szenen, das ist ja schon fast eine Satire auf die Gesellschaft, die ja, die Lang da am Anfang macht, also der Film ist ja eh unterteilt in so eher mehr Abschnitte, aber wie du halt siehst, der eine sagt, Kindermörder, was, das ist der Kindermörder, zack, schon ist der Pulk irgendwie, oder der Mob schon irgendwie entfacht und irgendwie hat sich auf ein Thema eingeschossen und ein Typ, der einfach gerade eine Handtasche geklaut hat, wird plötzlich als der Kindermörder bezichtigt. Ja. Und diese Mob-Dynamik schon damals, das ist ja einfach, wie gesagt, übertragbar auf jetzt, irgendwelche Shitstorms im Internet oder eben auf den Rechtsruck, der durch Europa geht, ja, der ja damals den langen ja vorhergesehen hat, wie du es gesagt hast. Aber ich meine, wir können das jetzt auch auf Corona übertragen, zum Beispiel. Ja, ich meine, es gibt diese Wissenschaftler, Filmwissenschaftler, die halt in Beckert diese Angst des Ersten Weltkriegs gesehen haben. So, also das Trauma des Ersten Weltkriegs, die Kriegshysterie, die sich irgendwie in dieser Figur manifestiert. Jetzt übertragen wir das doch mal auf Corona. Wie lange muss ein Staat irgendwie, ja, weiß ich nicht, unfähig nebenbei oder zusehen oder einfach Maßnahmen ergreifen, die nichts bringen, bis halt das Volk die Initiative selbst ergreift, weißt du so? Also ich finde, dieser Beckert ist da echt noch weiter übertragbar, ungeahnt übertragbar auf die heutige Zeit. So, das hätte ich nicht gedacht. Also war jetzt wirklich eine Assoziation, die ist naheliegend, klar, aber die ist mir halt echt in den Sinn gekommen.
Ja, und gleichzeitig auch noch, und jetzt ohne das Ende dazu spoilern direkt, aber wie auch mit ihm und dem, was er tut, dann aus einer wissenschaftlichen oder in der Abhandlung am Ende umgegangen wird. Das war ja auch total fortschrittlich, ne? Also das, was er tut, so als wir dürfen das nicht ausrotten, das muss behandelt werden, so nach dem Motto, ne? Also wie er da auch mit dieser Straftat, die er begeht, oder mit der Neigung, die er hat, wie er da umgeht, das war halt für die Zeit auch super fortschrittlich eigentlich. Und eben genau das Gegenteil von dem, was der Pöbel halt verlangt hätte, nämlich totschlagen. Sondern der Film sagt am Endeffekt diesem Anwalt, der mir auch super leid getan hat, weil er da so niedergebrüllt wird von diesen 300 Leuten. Mhm. Aber er da seine, also die Szene war eh total krass, auch am Ende, wie dann eben hier der Peter Lorre spielt dann, ne, wie er sich sein eigenes Pamphlet da runterbricht und da die Leute anbrüllt, dass man ihm doch, er kann nichts dafür und so. Und dieser Anwalt, der dann versucht, ihn zu verteidigen, so nach dem Motto, so pflichtverteidigungsmäßig, aber was auch gesagt wird und wie die Worte wählen und dieser Thematik halt umgehen, das war halt für die Zeit mit Sicherheit sehr fortschrittlich, sage ich mal. Ja. Das ist also auch total krass.
Ist ja in heutiger Sicht auch noch, wenn jemand sogar irgendwie, also auch dieses, weil dann hätte ja auch wieder eine Mutter einen Vortrag, ja, sie wissen nicht, wie das ist, wenn ihnen Kinder genommen werden, und klar weiß das niemand, und eben deshalb darf es ja keine Selbstjustiz geben, weil wenn man selber betroffen ist, ist ja jeder für Selbstjustiz. Also deshalb muss es ja eine darüberstehende Instanz geben, und der Anwalt des Täters sagt ja dann auch, einen Kranken übergibt man nicht dem Henker, sondern dem Arzt. Und auch das ist ja heute, also du musst ja einfach nur unter jedes beliebige Posting von irgendeinem Pädophiliefall schauen, und dann sind ja die Todesstrafenforderungen wieder da. Und auch daran zeigt sich ja, wie weit eine Gesellschaft ist, wie sie mit den Schlimmsten der Gesellschaft umgeht.
Wollte ich gerade sagen, sehen wir auch bei unseren True Crime Podcasts, wenn da mal ein Fall ist mit einem toten Kind, der erste Kommentar ist totschlagen. Ne? Es ist wirklich so, ja. Und dieselbe Dynamik hat ja diese Endszene in M. Ja.
Ey, und Lorre wirklich, ne? Ich meine, er war ja dann irgendwann ein bisschen oft der Mörder und der Irre, so. Aber mir ist ja wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich ihn da sehe. Und er kniet und er reißt die Augen so weit auf. Und dann plötzlich wird er so ganz ruhig. Wer bist denn du? Ja, was willst denn du? Ja, und ich dachte nur so, warte mal, woher kenne ich denn diesen treu doofen Blick? So, weil vorher war er immer nur verängstigt und weit aufgerissene Augen und so. Oder irgendwie so, weiß ich nicht, verschlagen. Und dann kniet er da und dann denke ich mir, woher kenne ich denn diesen Blick? Wo habe ich denn die Figur schon mal gesehen? Ey, und dann habe ich erstmal realisiert, dass das ja hier der Kollege von Kirk Douglas in 20.000 Meilen unter dem Meer ist. Nee, der Kollege von dem Professor, den Kirk Douglas immer die Haare so nach hinten streicht. Und er streicht sie halt immer wieder glatt.
Ach, oh mein Gott, stimmt, du hast vollkommen recht.
Ja. Ey, und das zeigt.
Den habe ich letztes Jahr nämlich auf Disney Plus noch geguckt, du hast vollkommen recht, ich erinnere mich gerade dran.
Und krass, du solltest es nicht meinen. Ja, ich habe es nicht zusammengebracht. Wirklich, ich habe es nicht zusammengebracht. Ja, auch krass. Der Unterschied natürlich, 20.000 Meilen oder mehr ist ein Farbfilm. Mhm. Hier in M sieht man ihn halt nur in Schwarz-Weiß. Aber das war eine Connection, die ist mir bis gestern nicht bewusst gewesen. Ja. Aber was mir auch wieder bewusst geworden ist, Tino.
Ja, bitte?
Kennst du noch Brutal Chat?
Ja, wollte ich auch. Also das wollte ich dir privat schreiben, weil ich dachte, das geht jetzt sehr in so ein Insider-artiges rein. Aber nein. Klar, ich konnte den ganzen Endmonolog konnte ich natürlich mitsprechen. Inklusive aller Schrei- und Quietschgeräusche. Ja.
Ja, ey, ich dachte nur so, er rennt da diese Treppe hoch und dann kommt dieser Schrei, dieses Ah! Und ich dachte, ey, Moment mal. Und dann platzen die Synapsen im Kopf. Ne? Ja. Und du denkst so, what the fuck, woher kenne ich das? Und dann kommt dieses, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich einfach kalt machen? Ja. Und ich dachte mir so, fuck, woher kennst du denn das?
Die Stimme, die Qual.
Ja.
Und schon woher der zweite Film nach Network, den ich erst aus irgendeinem Hardcore-Techno-Track kannte, bevor ich ihn gesehen habe.
Und ähnlich ging's mir. Ich hatte das voll verdrängt und dann hatte ich ja auch M irgendwie jahrelang nicht gesehen. Aber dann kommt dieser Monolog oder beziehungsweise diese Samples, gesampelt von einem Produzenten namens Noise Creator, Stefan Senf heißt er, glaube ich, im richtigen Leben, für ein ostdeutsches Label namens Brutal Chat. Und es war Brutal Chat Out of Order Volume 1. Und es war halt so eine Speedcore-Hardcore-Platte, die halt schon irgendwo legendär war, weil auf dieser Platte gab es den ersten Track, A1-Track, der hat halt diesen Monolog von Taxi Driver gesampelt.
Ja.
Und das war damals in der Hardcore-Szene hier in Deutschland Riesenhit. Ja, also zumindest in der Szene, die sich halt so wirklich mit Speedcore und so auseinandergesetzt hat. Ja. Das war halt einfach, und ich habe die Platte auch, und natürlich hast du dann auch den A2-Track, der auch angehört und gespielt und keine Ahnung, und da war dieses Sample drin. Dieses, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich einfach kalt machen? Ja. Und ey, wirklich, und ich habe das gestern, ich habe die ganze Zeit, ich habe wirklich eine Stunde im Internet verbracht, um zu suchen, woher ich das kenne.
Ah,
und
dann das wollte ich dir gestern noch schicken, aber dann dachte ich so, dann wäre es zu spoilermäßig, weil du gerade, wo wir telefoniert haben, hast du dann gesagt, du guckst den jetzt, und dann dachte ich so, ah, will ich dir noch schicken, aber dann habe ich es vergessen.
Ja, aber Gott sei Dank, ich habe dann auch wirklich, ich habe noch mal eine Stunde im Netz verbracht, um rauszufinden, dass das die Brutal Chat 1 war. Ah, voll geil. Ja, und das ist halt das Krasse, weißt du, dieser Film war dann so gesehen, wie lange habe ich, wann habe ich Hardcore angefangen zu hören? 92, 93 so, ja. Und dieser Track, der hat mich halt dann so eine lange Zeit lang begleitet, plus dieses Sample, also ich konnte das mitsprechen. Ja, ich wusste auch den genauen Tonlaut so, und ohne zu ahnen oder ohne noch zu mich daran zu erinnern, dass das halt von M, eine Stadt sucht den Mörder, ist. Und das ist wieder so ein geiles Zeichen, wie zeitlos so ein Film, wie wegweisend so ein Film, wie denkwürdig so ein Film ist, ja, dass er halt dann auch in diesen engen Nischenkreis an Musik irgendwie Einzug findet. Ja.
Ja.
Also, ich hoffe, wir konnten euch irgendwie die Angst vor diesem Klassiker ein wenig nehmen. Ich glaube, das war jetzt die Aufgabe unseres kleinen Talks.
Ja, und halt auch mal so ein bisschen drauflenken, weil das vergisst man aus heutiger Sicht ja auch, aber genrefilmmäßig war Deutschland halt lange Zeit führend. Also auch so ein Film wie M, auch das ist aus heutiger Sicht immer noch schwierig nachzuproduzieren, wie vielschichtig der einfach ist, wie viele Themen der abhandelt und auch wie visionär beziehungsweise wie groß das Ende sich anfühlt.
Ja. Ja, was ja ursprünglich nicht vorhanden war, ne? Das mussten sie ja rausschneiden, dass das eigentliche Ende, was man jetzt dank auch Amazon und der Blu-ray irgendwie sehen kann, das war vorher nicht enthalten. Das fand ich auch interessant, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Probleme, jetzt als ich das gerade nochmal gesehen hatte, mit Beckerts Briefen. Beckert schreibt zwei Briefe. Wir sehen im Film nur einen, und er hat aber wohl noch einen geschrieben. Und da habe ich mich gefragt, warum Lang diesen Brief überhaupt erst ins Spiel bringt. Nur das, um die Bevölkerung zu informieren, dass es einen Kindermörder gibt, oder um doch so ein bisschen Zweifel daran zu sehen, dass Beckert einfach komplett gestört ist.
Ja, weil der Brief widerspricht sich eigentlich mit allem, was er am Ende eigentlich sagt. Also der Brief ist ja auch eher so ein Son of Sam Zodiac-Ding.
Ich habe die Tage nach Zodiac im anderen Podcast besprochen und dachte ich mir so, oh ja, okay, M did it first. Ne?
Ja, während er sich am Ende ja auch komplett als Opfer sich selbst beziehungsweise seiner Genetik und allem irgendwie sieht. Aber wenn du 300 Leuten, die dich tot sehen willst, gegenüber siehst, wirst du ja auch alles sagen, um irgendwie da rauszukommen aus der Situation. Ja. Also auch das ist super spannend, was schlussendlich mit ihm los ist, weil die Wahrheit bei sowas ja eh immer dazwischen liegt. Also kein pädophiler Serienmörder ist ja zuverlässig in der Lage, sich selbst zu diagnostizieren.
Das ist der Punkt. Und deswegen finde ich es auch so krass, wie der Film, auf was für eine Note der Film eigentlich endet oder welchen Satz.
Wenn ich
das benennen darf oder soll oder was nicht nennen. Also
kannst du ruhig machen.
Ist ja nur eine Info eigentlich. Also finde ich jetzt nicht so super gespoilert, oder? Oder Daniel, guckst du?
Nö, ich meine, ey, es ist ein Filmklassiker. Der Film ist 90 Jahre alt oder noch mehr.
Ja. Außerdem haben wir jetzt auch 2 Minuten lang gesagt, dass gleich ein Spoiler kommt. Also hau raus.
Ja, genau.
Und einfach jetzt skip 20 Sekunden nach vorne, ab jetzt.
Genau. Nee, ich finde es halt krass, dass er einfach damit endet im Gerichtssaal, dass dann quasi die Mütter der verstorbenen Kinder einfach nur sagen, ja, schön, das war jetzt alles toll, aber davon kommen meine Kinder auch nicht wieder. Und dann ist einfach Ende.
Ja, ja, nee, halt, nee, und der viel wichtigere Satz meiner Ansicht nach, jemand muss auf die Kinder aufpassen.
Ach so, ja, ja, okay, der ist das Learning noch so.
Ja, genau, okay, ja, wir müssen heißt, ja, mehr auf unsere Kinder, aufpassen achten. Oder ja, Kinder ja, achten. Und ja, das finde ich einen krassen Satz, weil das haben wir nach 1931 nicht gemacht.
Ja.
Ja, das haben wir nicht gemacht. Wir haben es immer und immer wieder irgendwie ja schleifen lassen und haben dadurch genau das immer wieder ermöglicht, ja, was dieser Film schon 1931 irgendwie aufzeigen wollte. Mhm. Und ja, das finde ich halt auch so clever wie halt passend zu diesem Film und so genial, mhm, von Lang halt einfach, dass ja, er da halt irgendwie einfachen Menschen mitgibt, ey, passt bitte auf. Ja, ja, wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder nicht so das werden, was ich hier eben gerade gezeigt habe. Weil er bezieht ja, ja eindeutig Stellung zu, mhm, dem, was da halt irgendwie vonstatten geht. Und das ist halt schon, ja.
Ja, genau, für halt meine, Thriller meine ich halt.
Und für ein Thriller und Gesellschaftsporträt echt grandios.
Einfach. Total, was ich vor allem dann auch meine, dann auch erweitert dann, ist eben, dass er eben auch nicht mehr zeigt, so, was ist denn jetzt mit dem Killer? So, was ja, passiert mit dem? Kommt der jetzt noch in Behandlung oder nicht? Oder doch? Oder Knast? Oder doch tot? Keine Ahnung. Das ist in dem Fall dann auch egal. Die Message ist dann eben der Ausstieg, hey, die Kinder kommen nicht mehr wieder, aber passt auf eure auf, weil wir haben keine mehr. So.
Genau.
Das fand ich halt krass, und dann einfach zu enden. So, Schwarzbild, Ende. Das fand ich schon, das fand ich einen krassen Ausstieg dann, ja. Hm.
Da möchte ich ja gerne damals im Kino gesessen haben, ne? Ja. Also, ja. Spoiler-Ende, würde ich sagen, zusammengefasst. Es ja, ist klar, ein Film.
Guck mal, wie schnell 20 Sekunden sein können.
Alles waren es 20 Wichser. Sekunden mehr, oder? Nee, war mehr, oder?
Nee, ich glaube es auch mehr.
Also bitte.
wir werden gerade verteufelt, aber es ist in Ordnung.
Ja, aber ich glaube, ich hoffe, wir konnten jetzt mal so ein bisschen Neugier auf diesen Film schaffen, Begeisterung für diesen Film schaffen und keine Ahnung, Angst vor diesem Film nehmen. Denn ja, er beinhaltet so viel, was ja so viele Menschen schon in anderen Filmen so oft gesehen haben. Allein diese Parallelmontage zwischen ja, dem Rat der Gangster und dem Rat der Polizei oder der Stadtregierung oder so. Mit dieser, also diese Parallelmontage, dass eine Figur in einem Satz anfängt und die andere Figur führt diesen Satz aus. So, ich meine, das haben wir, keine Ahnung, das sehen wir jetzt heutzutage noch. Hm. Also es sind alles ja, so geile Sachen, so geile kleine Elemente drin. Und zu erkennen, dass das 1931 schon in Köpfen von Regisseuren gesteckt hat, das finde ich faszinierend.
Ja. Total, ja, ja, absolut. Und ja, ich sage ja, also gerade, weil du sagst Angst, ne, also kann ich auch wirklich aus meiner Sicht sagen, so als jemand, der ihn jetzt gerade frisch gesehen hat, so bei dem Film, also gerade bei dem Film, so viele Klassiker, ich da eben Schwierigkeiten, oder bei so vielen Klassikern, wie ich Schwierigkeiten hatte, M ist wirklich freundlich auch zu schauen. Also einfach für die Sehgewohnheiten, das funktioniert halt noch. Außer, wie gesagt, mit dem Ton ist nicht eure Anlage, ja.
Ja. Und ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt irgendwie vom Publikum damals im Kino irgendwie mit so spannendem Gemurmel oder so gefüllt werden sollte. Also es ist nur so eine Mutmaßung. Ich habe dann halt auch überlegt, warum das so sein könnte, aber das ist sehr spekulativ.
Ja, aber ich glaube vielleicht, vielleicht hat Lang auch sein Publikum einschätzen können, weil er sagte oder sich gedacht hat, also wir wissen auch, es ist ja überliefert, dass es natürlich aufgrund der Kosten schon eine reduziertere Tonarbeit geben musste, weil die Tobis damals wohl das Monopol auf die Technik hatte und dementsprechend halt es auch teuer war, diese Tontechnik zum Einsatz zu bringen. Aber ich denke mir halt auch, dass Lang den Übergang ein bisschen behutsamer schaffen wollte. Also ich habe mich auch immer gewundert, warum man so wenig Straßengeräusche und sowas hört, also warum es so wenig Umgebungsgeräusche gibt. Mhm. Und habe mir dann halt irgendwann mal gedacht, okay, vielleicht soll halt eben genau dieses diese akzentuierte Tonsetzung eben dem Zuschauer auch so ein bisschen leichter an das Thema ranführen. Dass jetzt plötzlich was zu hören ist, was vorher nicht zu hören war.
Ja. Genau, und anstatt ihm dann irgendwie in so einen Straßen, Autos, Menschen, Geschrei, vielleicht wäre es auch zu überfordernd gewesen damals.
Genau,
noch.
Ja. Ja. Weil da hätte der Berliner wahrscheinlich gesagt, ja, kann ja auch irgendwie mich an Alex stellen oder so. Ja.
Kann ich auch am Busbahnhof warten, genau.
Ja, aber jedenfalls auf jeden Fall anschauen, ist auf Amazon Prime und auch, weil er schon so alt ist, auf archive.org auch als Public Domain verfügbar. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu einem Film, dessen Special Effects auch 1931 schon eine Beleidigung gewesen wären.
Darf ich noch kurz eine Sache hinzufügen?
Klar.
Ja. Es gibt tatsächlich eine Neuverfilmung auch von M, Eine Stadt sucht einen Mörder, von David Schalko, eine Serie.
Stimmt, ja.
Prominent besetzt. Mit unter anderem Lars Eidinger oder Moritz Bleibtreu und so weiter und so fort. Und ist, glaube ich, 6 oder 8 Teile. Ich habe die Blu-ray hier irgendwo rumliegen. Ah ja, hier. Ich habe die Blu-ray hier irgendwo rumliegen. Und ja, verlegt das Ganze nach Wien. Und Ich habe jetzt aber auch schon vielfach Positives über die Serie gehört, dass es da halt die Themen halt wirklich auf das Hier und Jetzt eben mit Populismus und Social Media und so weiter übertragen wird. Ich habe die Blu-ray hier, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Können wir vielleicht ja auch nochmal irgendwann kurz mal ein Wort
verlieren. Ja, wollte ich mir auch mal angucken jetzt, ja.
Und genau, die kann man sich tatsächlich auch online anschauen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo. Ich meine TV Now, aber das müsstet ihr vielleicht nochmal persönlich checken.
Verlinken wir es auch nochmal in den Shownotes.
Genau.
So. Und übrigens auch nochmal gerade für Heimkino, nur noch für die, jetzt auch noch für die Sammler, weil also M gibt es jetzt auch eben von Atlas Film, kam schon im Oktober 2020 nämlich als Mediabook auch raus. Wer Mediabook sammelt mit schönem Booklet und allem Pipapo, was dazugehört, DVD, Blu-ray, ist auch nicht ausverkauft, gibt es noch bei Amazon und Co. zu erwerben. Und jetzt am 19., also jetzt, wenn die Folge hier, ihr hört, ist es schon draußen, gibt es jetzt eben auch nochmal die normale M-Array überall, wo ihr Filme eben kauft, ja.
Ja. Genau. Jetzt aber jetzt alles. Zurück zu Tinos grandioser Überleitung. Tino, wovon wolltest du jetzt beginnen? Oder womit wolltest du jetzt beginnen?
Jiu-Jitsu wollte ich beginnen. Also ich hoffe jedenfalls stark für den Fortbestand dieses Podcasts, dass wir da einer einheitlichen Meinung sind bei diesem Film.
Verschenktes Potenzial mündet in unendlicher Langeweile und Fragezeichen und Ablehnung.
Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen tatsächlich, deswegen wir müssen hier unsere Zwei-Personen-Regel einführen oder weiter fortführen. Aber ich werde natürlich gespannt zuhören und dumme Fragen stellen, wenn mir irgendwas auffällt.
Ja, du wirst jetzt einfach von uns so geframed, dass du ihn auch schon scheiße findest.
ja aber, kurz. Ja, willst du die Erklärung, also willst du die Inhaltsangaben machen?
Nee, mach du mal bitte, weil ich weiß nur, dass alle 6 Jahre irgendwas irgendwo passiert.
Ja, ich lese es einfach mal hier ab. Ja. Alle 6 Jahre schließt sich ein uralter Orden von Jiu-Jitsu-Kämpfern zusammen, um eine bösartige Rasse unterirdischer Invasoren zu bekämpfen.
Außerirdischer,
Entschuldigung.
Ist kein neuer Tremors.
Aber unterirdischer wäre eigentlich auch passend.
Ja, Nicolas Cage gegen Echsenmensch, das sehen wir dann in Willy's Wonderland 2.
Das war der freudsche Versprecher an dieser Stelle. Außerirdischer Invasoren zu bekämpfen. Aber wenn ein gefeierter Kriegsheld in der Niederlage untergeht, hängt das Schicksal des Planeten und der Menschheit in der Schwebe. Was dieser Satz bedeuten soll, verstehe ich nicht. Aber ich sage so viel, es gibt einen Superkämpfer, der wacht auf, ohne zu wissen, dass er ein Superkämpfer ist. Und der wird jetzt von einer der anderen Superkämpfer dazu oder daran erinnert, dass er der Kämpfer ist, der sich dieser außerirdischen Bedrohung oder einem Predator für Arme stellen muss. Beziehungsweise der Einzige ist, der sich dem wirklich stellen kann. Und dafür hat er dann Tony Jaa, Nicolas Cage und noch so ein paar andere der, ja, sag ich mal, klassischen Martial-Arts-Gesichter am Start. Also beziehungsweise ein paar bekannte Namen sind auf jeden Fall im Cast.
Frank Grillo
taucht auch nochmal auf. Ja. Ja, also da ist schon ein gewisser Zirkel an B-Film-Actionhelden vertreten, die halt so, würde ich sagen, in einem Spektrum an Filmen immer wieder auftauchen. Scott Adkins würde noch fehlen, dann wäre es eigentlich komplett. Aber ja. Und so cool das klingt, dass da so Jagd oder dass da ein Predator Jagd auf irgendwelche Jiu-Jitsu-Kämpfer macht und du hast halt Namen wie hier diesen Herrn Mussi oder halt Tony Jaa oder halt Frank Grillo drin. So langweilig wird das ausgespielt. Also wirklich, der Film, der trottet einfach vor sich hin, hat Action-Szenen, die uninspiriert sind und dann auch nicht wirklich, ich weiß nicht, also, nee, sie operieren nicht auf der Höhe des asiatischen Action-Kinos. Weit unter darunter, würde ich behaupten. Stimmst du mir dazu?
Absolut. Und ich finde auch, dass da manche Szenen, die einen beträchtlichen Aufwand in der Planung dargestellt haben, also ich nehme nur mal stellvertretend jetzt diese One-Shot-Sequenz, die ja theoretisch gut funktioniert, aber man denkt die ganze Zeit, man ist in einer Figur, also man sieht das alles aus der Perspektive einer Figur, bis sie halt einfach an der Figur vorbeirennt. Man weiß nicht, aus welcher Person dieser One-Shot sein soll. Also es ist völlig unverständlich, was in dieser Szene passiert. Und das ist eigentlich symptomatisch für eigentlich alle Actionsequenzen. Also das ist ohne Sinn und Verstand inszeniert. Manchmal sieht man, dass Schläge daneben gehen, dann fallen Leute außerhalb des Bildes auf einmal irgendwie um, dann sind sie von einer Szene zur nächsten, da ist mal ein Alien, dann ist kein Alien mehr da. Also es wirkt einfach, als ob sie irgendwie im Schnittprogramm so auf Randomize geklickt haben und sich dann gedacht haben, okay, dann können wir jetzt mal hier exportieren machen.
Lass laufen. Okay. Ja. rendert über die Nacht raus.
Ja.
Also nee, ich wollte den Film mögen, wirklich. Ich hatte Bock drauf, Nicolas Cage noch mit dabei so. Und ich dachte, das könnte halt zumindest irgendwie unterhaltsamer Quatsch werden. Ja. Aber das war nicht mal unterhaltsamer Quatsch. diese Action-Szenen sind halt so verschnitten und irgendwie dann halt, ja, wie Tino sagt, auch echt nicht gut inszeniert. Und das ist, wundert mich auch bei Leuten wie Frank Grillo und Mussi und ja, dass da halt irgendwie, weiß ich nicht, die Stunt-Koordinatoren nicht ein Wörtchen mehr mitzureden hatten oder keine Ahnung. Oder dass im Schnitt, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Sorgfalt auf Dynamik, auf Wucht, auf Übersichtlichkeit oder halt eben auf Unterhaltung gelegt worden ist. So. Mhm. Also ich verstehe es halt einfach wirklich nicht. Das wirkt alles eher lustlos.
Ja, und deswegen ist das halt auch so eine Mogelpackung. Also ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt auf jeden Film einfach nur einbashen will, aber wenn du so ein Line-Up sammelst, die Story ja auch relativ viel Potenzial bietet und du dann aber einfach so einen Rotz ablieferst, finde ich schon, dass man halt auch eher davor warnen muss.
Wie funktioniert denn diese Verschmelzung dieser beiden Welten, Genres, also dieses klassische Jiu-Jitsu plus Sci-Fi, wie mixt er das denn zusammen? Hat das denn irgendwie zumindest einen coolen Build-Up oder ist das, versagt er da schon? Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber Tino und Daniel haben gerade beide gleichzeitig die Köpfe geschüttelt und wussten jetzt gar nicht, wie sie uns sagen sollen, dass es alles komplette Grotze ist.
Also ich meine wirklich, ich verstehe halt schon allein nicht, warum der alle 6 Jahre wiederkommt. Warum kommt der nicht alle 5 Jahre wieder? Oder warum kommt der nicht jeden zweiten Donnerstag so? Der Film gibt mir keine vernünftige Erklärung, warum das alle 6 Jahre ist. Ja? Und warum die jetzt auch ausgerechnet Jiu-Jitsu machen und trotzdem alle aufs Maul kriegen, verstehe ich halt auch nicht. Weil dieser außerirdische Predator-Klon, der da kommt, ja, der halt auch wirklich. Kennt ihr Guyver, Dark Hero und Mutronix, die beiden Filme, die Realfilme, die auf so einer Anime-Serie basieren?
Zufällig nicht.
Nein,
das wäre auch nicht.
Der erste Mutronix ist mit Mark Hamill. Müsst ihr mal gucken, der ist sehr trashig. Und der zweite ist mit hier, aber jetzt wird's für die Videospielfreunde vielleicht interessant, ist mit David Hayter in der Hauptrolle.
Oh. Okay.
Ja? Und der zweite Guyver, Dark Hero. Ich finde selbst der aus den 90ern ist, der sieht von den Kostümen her besser aus als dieser neumodische Predator, Psycho Gorman. Die Kostüme sahen besser aus als dieser neue Predator. Ja, oder Jäger oder was weiß ich,
Uff.
Und ich weiß es nicht. Die haben in einem Kostüm zu kämpfen. Ich weiß, ist schwierig. Aber selbst die Ninja Turtles haben geschmeidigere Moves hingekriegt. So. Also das. ich verstehe es halt auch nicht. Das war vielleicht eine Nummer zu groß und so. Und dann hast du halt noch diesen Musi, oder wie er heißt, der hier bei Kickboxer diesen neuen. Mit Van Damme, wo Van Damme inzwischen der Lehrmeister ist, der hat ja die Hauptrolle gespielt. Der Typ hat halt einen Gesichtsausdruck, ne? Also dagegen sind selbst Tony Jaa und Frank Grillo einfach die Oscar-Meme.
Ja, und der war ja auch, also war der neue Kickboxer nicht auch vom selben Regisseur, auch von Dimitri Logothetis, der ja immerhin den Slaughterhouse Rock gemacht hat, diesen lange Jahre beschlagnahmten Horrorfilm, wo man sich mit Riesenaufwand diesen Film besorgt hat und dann nicht verstanden hat, warum der A, überhaupt einen Hype aufgebaut hat, B, warum der beschlagnahmt ist und C, wie der Film überhaupt entstehen konnte. Das ist ein ganz kruder Mix aus ein bisschen American Werewolf, bisschen Exorzist und der jetzt auch wieder entbeschlagnahmt wurde und wo sich trotzdem die Mediabooks mit einer Auflage von 100 oder 200 auch noch nicht verkauft haben. Also ganz merkwürdiger Regisseur, der jahrelang dann anscheinend nichts gemacht hat oder nichts Relevantes und jetzt auf einmal wieder kurz hintereinander 2 Filme abliefern durfte.
Ja, und ich will den gar nicht irgendwelche, also keiner geht hin und will einen Scheißfilm abdrehen, so, ne? Das will ich denen ja gar nicht unterstellen, so.
Ja.
Aber ich weiß nicht, die nutzen das Potenzial von Cage nicht richtig aus. Der taucht dann mal auf, lässt irgendwie so einen schwurbelnden Spruch ab zu der ganzen Geschichte da. Also Cage ist eigentlich so das Navigationssystem für diesen Film, weil er halt ständig irgendwelche Hintergrundinformationen reinstreut. Aber die sind dann auch irgendwann vollkommen egal, wenn du halt wieder so eine uninspirierte Action-Szene hast, wo halt 2 Söldner irgendwie niedergemäht werden und du verstehst gar nicht, warum. Ja, und im Endeffekt ist es wirklich, es ist alles egal. Ja, auch wenn Cage dann irgendwann noch mal eine Erklärung abgibt und dann halt auch eine Action-Szene, der kriegt noch eine Action-Szene spendiert, wo du halt wirklich, und das ist auch immer so traurig, wo du halt echt einfach siehst, da ist ein junger Stuntman, der hüpft 3-4 Mal Pirouette oder sonst irgendwas durch die Gegend, macht 4-5 Flickflacks und da ist der Umschnitt auf Nicolas Cage. Und beides hat nichts miteinander zu tun. Ja. Und dann, das ist so, wo ich mir denke, ey, dann stopft der doch wenigstens irgendwie so ein Fettsuit unter den Anzug oder sonst irgendwas, wo dass man wenigstens so ein bisschen sehen kann, dass das die gleiche Figur sein soll, ja. Also, ey, weiß ich nicht. Sie hätten sich bei allem mehr Mühe geben müssen. Bei allem.
Ja. Und du hast schon recht, niemand will irgendeinen Kackfilm abliefern, aber bei Kickboxer vom selben Regisseur haben die Kampfszenen ja auch schon nicht funktioniert.
Nee, das ist alles nicht, da fehlt alles, da fehlt es an Punch, an Power, an Spaß, an Härte, an.
Ja. Das heißt für mich als großer zum Beispiel Schläferz-Fan, so, ne? So Trash, Spaß, Fun-Trash-Fan, selbst für die ist es nichts. Also gibt es nicht genug Albernheiten, dass es da so schon durchgeht.
Nee, das ist einer von denen, die nicht scheiße sind, dass sie wieder gut sind, sondern die sind halt scheiße, dass sie scheiße sind.
Ja. Also da fehlt es halt an allem, weil wenn das irgendwie trashig hätte werden sollen, ja, dafür fehlt zu viel Leidenschaft, meiner Ansicht nach. Dafür wirkt das alles zu routiniert, zu technisch glatt und keine Ahnung. Und ich finde es auch schon immer wieder beschämend. Dann stellst du da die ganze Crew um Frank Grillo und die anderen Leute, stellst du irgendwo mitten auf so einen Feldweg. Sie schießen mit ihren Pistolen, keiner trifft, aber du siehst halt, dass das Mündungsfeuer komplett digital ist, so, ja. Das ist so, weiß ich nicht. Wenn du noch nicht mal das Geld für Platzpatronen hast, dann muss ich mich halt auch fragen, warum hast du es dann überhaupt gemacht?
Ja. Und das, also da mag ich auch nicht tief genug in Filmproduktion drinstehen, aber dass es einfacher ist, im Schnitt am Rechner da Effekte drauf zu machen, als bei den Dreharbeiten da schon irgendwie mit Platzpatronen realistisch aussehen zu lassen, das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Auch, dass digitale Bluteffekte günstiger sein sollen, als irgendwie so ein Päckchen rote Soße, die dann jemandem platzt. Also dann sehe ich ja lieber, dass das schlecht getrickstes, schlecht gemischtes Blut ist, als diese offensichtlichen Bluteffekte.
Ja.
Weil das wäre dann auch noch das geringere Übel.
Ja, okay, aber dann weiß ich halt, habt ihr es geschafft? ich weiß, dass ich nicht sehen muss, weil ich meine Erwartungen an das Ding waren, jetzt nicht mehr, waren eben genau das, dass das scheiße wird, so in dem Sinne, also bescheuert wird zumindest, ist ja klar. Ja. Aber wenigstens unterhaltsam bescheuert, auf einer Ebene, wo man sagt, okay, das ist so albern und so drüber, ne, eben, dass man es zumindest unterhaltsam gucken kann. Aber wenn es nicht mal das ist, dann haben sie ja bei allem versagt.
Ja, und wenn selbst Nick Cage guckt, dass er aber keinen Bock hat, weiß ja was.
Eben.
Weil der sieht ja bei allem, der schafft es selbst bei Primal und bei Willy Wonka noch irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich will. Willy's Wonderland. Da schafft es ja wenigstens auch noch so zu wirken, dass er aber Spaß an der Sache hat. Aber eben, da ist er echt. Da,
ja, okay. Ja,
also wie so ein trotziges Kind, was irgendwie den Hof putzen muss, guckt er da teilweise.
Ja, er spricht wirklich kein Wort in Willy's Wonderland und strahlt da einfach noch mehr irgendwie Elan aus, als mit den 15.000 Worten, die er da in dem Film da ablabbern muss. Das ist also wirklich, was der auch erzählt, das ist alles so ein Mumpitz, so, ja, wirklich, wo du, da hat irgendwie einer gesessen und hat gemeint, oh, ich muss nochmal hier die Minuten füllen, so. Und das ist einfach, nee.
Ja, dann hat Logothetis ja wirklich, wie ihr schon gesagt habt, dann hat er auch den Cage nicht verstanden, weil dann hat er schon den Cage als Bonus und könnte ihn gerade in so einem Szenario ja perfekt als Meme wieder einsetzen und dann hat er das ja nicht mal verstanden.
Nee, also der, natürlich nutzt Cage die ein oder andere Gelegenheit, um Cage zu sein, ne?
Ja.
Aber das muss er dann halt machen mit Inhalten oder mit Informationen, die halt
nicht dafür da sind.
Die nicht dafür da sind.
Das meine ich ja. Und Willy's Wonderland war sich dessen halt komplett bewusst und setzt halt genau das ein.
Ja.
Und das muss der Film ja aber auch mittragen. Also es klappt ja nicht, wenn Cage den Cage macht. Beispiel Color Out of Space. Weil da hat Cage auch den Cage gemacht, aber es war dem Film nicht zuträglich. Das ist ja genau der Punkt. Ja.
Genau. Und hier hätte es dem Film vielleicht zuträglich sein können, aber selbst das hat der Regisseur leider nicht ganz geschafft.
Ja. Gut. Ich will noch einen Gag machen, aber ich habe keine Pointe. Ihr müsst noch eine Minute über den Film reden.
Dann erzähle ich ganz kurz noch, dass es ihn jetzt bereits überall gibt. Blu-ray, DVD, digital von Cape Light. Wer trotzdem einen Blick riskieren will, fühlt euch frei.
So, und wenn ihr einen guten Film mit Cage Fights sehen wollt, dann guckt The Warrior. Ha!
Ja, kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen, ja. Gut, kommen wir aber zu einem weiteren, kann man sagen, kleinen Klassiker?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber man muss auch dazu sagen, ein Film, der tatsächlich in der Vita dieses Regisseurs immer so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Ne? Also der ist jetzt nicht der erste Film, den du nennst, wenn du über diesen Regisseur redest.
Der erste nicht, aber er ist sicherlich auch immer noch weiter hinten angestellt als Martin zum Beispiel. Aber er ist schon nicht der Plakat, also nicht das, was du bei ihm aufs Plakat schreibst, wenn du seinen Namen irgendwo publik machen willst.
Stimmt. Genau. Und damit hätten die Kenner unter uns natürlich schon direkt erraten können, um wen es sich handelt. Es handelt sich natürlich um George A. Romero. Der hat 1973 einen Film namens The Crazies abgedreht. Und ja, der ist jetzt gerade in einem schicken, was ist das, ein Mediabook?
Ja.
3-Disc Limited Collectors Edition ist der erschienen und bietet nicht nur den Film The Crazies in 4K restauriert, sondern erstmals auch in Deutschland erhältlich zwei weitere Filme, nämlich mit dabei Season of the Witch und There's Always Vanilla, auf die ich mich sehr freue. Die kenne ich nämlich beide noch nicht.
Kenne ich auch noch nicht, ne.
Ja, und deswegen bin ich da sehr erfreut über dieses Mediabook. Aber darüber hinaus muss ich sagen, Crazies ist ein cooler Film, der jetzt auch gerade echt ganz gut in die Zeit passt wieder, ne?
Mhm, ja.
Nur kurz für diejenigen, die es nicht wissen oder die noch nie davon gehört haben. Es geht hier um die Bürger einer Kleinstadt. Die werden von einer biologischen Waffe infiziert, die ihre Opfer gewaltsam wahnsinnig werden lässt oder halt umbringt. Und während nicht infizierte Bürger ums Überleben kämpfen, bereitet das Militär seine eigene Antwort vor. Ja, kann man so, ja.
Und wie die aussieht, kann man sich ja denken.
Genau.
Ja. Also hier halt eben nicht die klassischen Zombies, sondern eher so ein bisschen für die moderneren Zuschauer oder moderneren Sehgewohnheiten so 28 Days Later Richtung. Also es geht eher so um diesen Wahnsinn, der verkörpert wird. Also haben zwar Zombie-ähnliche Zustände, aber es sind immer noch irgendwie Menschen, die einfach eben durchdrehen. Genau, aber ähnliche Töne anschlägt auf jeden Fall, was so die Gesellschaftskritik auch angeht.
Aber genau. Ohne die Geschwindigkeit von 28 Days Later, weil damals hatte man ja noch Geld für ausreichend Komparsen und konnte noch 1000 Leute schlurfen lassen und musste nicht 10 Leute rennen lassen, damit es die gleiche Gefahr bedeutet.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, The Crazies finden wir alle gut, oder?
Ja. Ja. Da ist so, der ist ja aus 73, ist aber erst in Deutschland 79 ins Kino gekommen, weil da halt auch Romeros Zombie kam und so einen Erfolg hatte, dass sie einfach schnell noch den hinterhergeschoben haben, was halt aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr gehen würde, aber damals ohne irgendwie groß verknüpfte Films, Community oder sonst irgendwas, kannst du auch einfach mal einen 6 Jahre alten Film noch in Deutschland ins Kino bringen.
Moment,
rechtzeitig zum Weihnachtsprogramm.
Moment. Wie, das wird heutzutage nicht mehr gehen? Willst du damit sagen, dass Filme nicht aufgrund eines bestimmten Darstellers oder Regisseurs oder sonst irgendwie nachgereicht werden?
Ja, aber nicht 6 Jahre später, oder?
Also ich habe jetzt gerade das jüngste Beispiel gehabt mit Hot Summer Nights. Kennt ihr den?
Nee.
Ja, okay.
Ist das der, wo es auch so eine Remake-Serie auf Netflix gab?
Nein. Nee,
das ist Hot Wet Summer.
Ach so, das war Hot Wet Summer, so. Genau.
Nee, dann Hot Summer Nights ist ein Film, und jetzt haltet euch mal fest, wer da alles mitspielt. Ich fange mal hinten an. Thomas Jane. Micah Monroe.
Okay.
Und Timothy Chalamet.
Ja.
Ja, ist 2017 oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entstanden. Erstlingswerk von einem Regisseur. Und den bringen die jetzt raus. Und warum? Weil da halt Timothy Chalamet mitspielt.
Ja, und weil Corona ist und man nicht weiß, was man sonst so machen soll. Ja,
genau.
Also ja, verstehe ich schon, aber ich glaube, das letzte Beispiel, was mir einfallen würde, ist Cabin in the Woods, weil wenn Chris Hemsworth nicht erfolgreich geworden wäre, wäre der ja auch einfach versandet. So hat er ja nochmal dann die Kurve bekommen und kam ja auch, glaube ich, 2 oder 2,5 Jahre später oder 3 Jahre später in die Kinos.
Also das Ding lag ja wohl auch schon ewig in der Schublade, ne?
Ja.
Ja.
Also sollte eigentlich am 5. Februar 2010 kommen und kam dann im April 2012, was ja auch schon lange Zeit ist.
Also ich würde sagen, es gibt immer noch diese hinterhergeschobenen Filme. Also ich meine, wie damals, könnt ihr euch noch vielleicht daran erinnern, als Kevin Costner hier in Deutschland richtig erfolgreich wurde durch Der mit dem Wolf tanzt und anderes, hat dann der Troma diesen, weiß ich nicht, ich glaube schon selbst für einen Soft-Sex-Film zu harmlos, aber sein Erstlingswerk, was er bei Troma irgendwie gemacht hat, irgendwas mit Beach, glaube ich, oder so, der kam dann hier auch nochmal nach Deutschland, schön mit Kevin Costner gebrandet. Und war halt auch schon Jahre alt, ne? Also keine Ahnung, wie viele Jahre alt.
Ja.
Oder jetzt hier, was ist mit Tammy and the T-Rex?
Ja, aber das sind ja Filme. Also ich meine, ich bin gerade noch am Googlen, aber ich glaube halt schon, dass The Crazies halt Millionen Zuschauer in Deutschland hat und nicht so Tammy and the T-Rex. Was ist das?
mit Denise Richards.
Und, ja, ich weiß, aber ich meine im Sinne von, was ist das? Im Sinne von Relevanz.
Ja, okay, ich habe jetzt schon versucht, Beispiele zu finden dafür, dass
aber ich eruiere, damit wir kurz Zahlen haben, wie gut Zombie im Kino lief, damit wir uns noch mehr wundern können, warum da so wenig. Ja, das war auch das Jahr, in dem 4 Millionen Leute sich Apocalypse Now im Kino angeguckt haben. Und 3 Millionen Zombie.
Millionen Zombie?
Ja. Ja.
Boah. André schweigt.
Ja.
Und schwelgt in Erinnerung.
Nach damals.
Ja. Und Alien nur 1,5 Millionen.
Oh, krass.
Ja.
Ja, der war auch zu dunkel.
Ja, und welcher Film ist auf Platz 11?
Ja, geil, Tino.
Ja, okay, das war ja ganz schlecht. Ja, nee, Herr der Ringe. Das aber waren immerhin noch die guten Bud Spencer Zeit. Ein Krokodil und sein Nilpferd.
Ja, auch schön.
Ja, Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Und auf Platz 2 der Kinocharts, Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen.
Oh, da wären wir wieder.
14 machen alles besser. 5 Millionen Zuschauer.
Ja, aber zurück zu The Crazies. Ja. Haben wir dazu noch was zu verlieren? Beziehungsweise mehr als eine Empfehlung, warum man sich diesen Film anschauen sollte?
Aber jeder, der es guckt, kann nur gewinnen. Also der ist schon gut. Der hat auch eine der besten Stricknadel-Szenen der Filmgeschichte. Das ist nämlich so das Einzige, was mir, weil die hat mich damals, ich habe den, glaube ich, auf ARD, wo der dann freitags oder samstags um 23.20 Uhr mal kam, geschaut und das hat mich schon verstört.
Ja, das stimmt, ja. Wie findet ihr das Remake?
Ich muss sagen, ich fand das Remake war damals zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, eins der besseren Remakes dieser alten 70er, 80er Jahre Horrorfilme oder Horror-Ikonen, die sie dann nochmal irgendwie neu auflegen mussten.
Ja, also habe ich auch nichts gegen, aber jetzt auch nicht so für. Also ich fand die Missgabeszene ganz gut, aber die war gut, aber ansonsten war der halt auch zu sehr, also was ich auch beim Original, aber da kann man es noch ein bisschen mit diesem Charme der 70er entschuldigen, diese doch starke Kritik an Wissenschaft und Politik wieder und Forschung und so, aber das ist in dem Remake auch irgendwie so dick aufgetragen. Also finde ich ein bisschen zu.
Aber weiß ich nicht. Also ich fand, das war jetzt halt im Rahmen auch.
Ja, ich glaube, der hat dann einfach Pandemie unter meiner Erwartungshaltung auch ein bisschen gelitten.
Ja, also ich muss sagen, dafür, dass das Romero-Ding ja schon so ein bisschen auch als kleiner Klassiker gehandelt wird, damals, also unter den VHS-Junkie, Horror-Junkies so, ne, mit denen man da halt irgendwie am Schulhof oder sonst wo seine Kassetten ausgetauscht hat, fand ich das Remake, sowohl optisch hat mir der ganz gut gefallen. Ich fand den schauspielerisch auch ganz cool, da waren ein paar coole Leute dabei. Und ja, da gab es schon 2, 3 coole Szenen. Und ich mochte aber trotz allem noch immer dieser kritische Subtext in Richtung Regierung, der da mitschwang. Ja. Also halt eben dieses, ja, zum Wohle aller irgendwie, diese Eindämmung zum Wohle aller und Internierung zum Wohle aller. Und dann aber auch der, ja, diese drastischen Maßnahmen, die Regierung dann ergreifen will, so als Kritik eben an oder als Frage in Sachen Humanismus so. Also ich fand das schon in Ordnung. Also klar.
Ja, also das, aber ich meine, wenn halt so ein Klassiker geremaked wird, reicht halt in Ordnung ja auch nicht unbedingt.
Ich sage halt, ne, im Vergleich zu dem, was du damals so hattest. Ja, das war ja, wo Dawn of the Dead von Zack Snyder erstmals gezeigt hatte, dass man ja auch so einen Klassiker vernünftig adaptieren kann. Und wo dann aber auch so Filme wie, weiß ich nicht, The Grudge und so gezeigt hatten, dass man auch nicht unbedingt immer alles adaptieren muss, ja, weil es halt irgendwie nicht so gemacht wird, wie es zum Beispiel bei den Japanern gemacht worden ist. The Ring ist nochmal ein anderes Beispiel, aber wenn man sich so, also ich meine, The Ring, Dawn of the Dead oder keine Ahnung, was man da noch nehmen möchte, als Remake oder Neuauflage oder Neuversion oder Adaption, da fand ich, gehörte The Crazies für mich noch zu den etwas besseren, weil wir hatten auch doch deutlich Schlechteres da gehabt.
Ja, also allgemein kann man sagen, dass die Romero-Filme, oder Romero hatte Glück, dass die Remakes, die über seine Filme gemacht wurden, alle echt noch auf jeden Fall mindestens solide waren. Also Night of the Living Dead ja auch von Savini, der ist gut. Dann halt Crazies, dann Dawn of the Dead. Also das sind alles Remakes, Horror-Remakes, die halt wirklich in Ordnung sind, bis gut sogar. Und da gab es andere, die wirklich weit abgestunken haben, das kann man schon so sagen. Ja, da hat seine Filme echt noch eine gute Behandlung bekommen immer.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber ja, war halt, weiß ich nicht, auch. Keine Ahnung, hat er doch wieder so ein beknacktes Ende.
Ja, das ist streitbar, ne?
Ja.
Aber dafür sind diese Filme auch da.
Ja, natürlich.
Ja.
Gut, so viel.
Jedenfalls jetzt in 4K-Abtastung im Mediabook. Gibt es im Cape Live Shop, gibt es überall, wo ihr Kram kauft halt, ja.
Genau. Aber halt anlässlich des auch Umfangs, also plus 2 Filme noch dazu. Also ihr kriegt 3 Filme zum Preis von einem. Und noch eine Tonne an Bonusmaterial, was ich hier gesehen habe. Also diverse Gespräche, auch zwischen wohl Romero und Benicio del Toro. Guillermo del Toro.
Guillermo, ja.
Das interessiert mich auch. Also da habe ich auch Bock drauf.
Ja. Gutes Paket.
Gutes Paket.
Und wo wir schon bei Tonne von Bonusmaterial sind, will ich einfach nur mal die Erwartungshaltung ins Unermessliche steigern. Wir werden es mit den Gesichtsbüchern des Todes diesmal wieder nicht erfüllen können. Aber das hindert uns nichts daran, diese Rubrik abzufeuern. Denn ich habe eine Sache schon vergessen. Aber erstmal kommt unser toll produzierter Jingle dafür.
Gesichtsbücher des Todes.
Denn natürlich wurde sich auf den Gesichtsbüchern des Todes auch schon über M ausgelassen und er wurde damit empfohlen mit, war auch klasse, aber nicht so krass wie der goldene Handschuh, aber ist auch echt in Deutschland passiert. Also wo auch einfach mal eine wahre Story reingepackt wird. Aber das ist natürlich nicht das, worum es heute geht, denn heute gibt es einmal, wo wir eure Mithilfe brauchen, denn es wurde eine Frage gestellt. Guten Abend zusammen. Ich habe da mal eine Frage. Ich bin sehr schmerzfrei, meine Partnerin nicht so. Deswegen suche ich einen guten Film. Also falls ihr Tipps für gute Filme habt, könnt ihr die gerne unstrukturiert bei Social Media bei uns loswerden. Denn genauso unstrukturiert wurde diese Frage auch gestellt.
Und unter dem Hashtag Gesichtsbücher des Todes bitte.
Ja, bitte.
Okay,
bitte. Ja. Weil also, wir haben gelernt, Hashtags müssen möglichst kurz sein.
Genau. Ja. Filmempfehlungen für eine Frau, die nicht so viel ab kann und für jemanden, der richtig krass guckt. Ja?
Ja.
Einen guten Film.
Und jetzt kommt aber einen noch guten Film. Und ich wette, der erste wird schreiben Jiu-Jitsu. Von daher ist schon der Gag. Ja. Der Gag habe ich jetzt schon mal gemacht. Alles klar, bitte next.
Ja. So, und jetzt kommt das große Quiz noch, denn Teil 3 ist eines der besten Teile der Reihe. Um welche Reihe könnte es wohl gehen? Und ich gebe als Tipp nur so viel. Teil 3 ist mit Abstand der schlechteste Film der Reihe.
Ja, aber danke an diejenigen, die bisher fleißig mitgeraten haben. Ja, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die Auflösung war, willst du das verkünden, Tino? Weil es war schließlich auch deine Aufgabe.
Irreversible.
Irreversible.
Natürlich.
Genau, also aus dem Quiz aus Folge 1.
Genau. Ja. Aber da haben generell, ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht wahrscheinlich die Informationen vorwegnehmen, die du auch sagen würdest.
Sag bitte, Daniel. nein, komm, hau du raus.
Nein, aber es waren tatsächlich erstaunlich viele in der Noé-Ecke, wie du uns berichtet hast. So. Und das fand ich schon mal cool, dass man schon da in die richtige Richtung gedacht hat, aber halt vielleicht nicht eben den entscheidenden Tipp abgegeben hat.
Ja, also Enter the Void war halt ganz oft dabei, der ja auch nahegelegt hätte, genau. Ja.
Ja, aber ich mag, wie unsere Hörer schon denken, weil sie schon durchschaut haben, dass da ein Twist bei dieser Rubrik ist, während ihr ja manchmal, wenn ich euch die Sachen vorher schicke, komplett bierernst auf irgendwas antwortet, ich mir immer so denke, puh, okay. Wenn ihr wirklich denkt, dass Beverly Hills Cop 3 der beste Film der Reihe ist, das ist euer Ding.
Ich sag immer, das Ding ist immer, ich sag immer aus Prinzip, solange Wrong Turn, bis es stimmt.
Ja, stimmt. Das stimmt auch meistens.
Ja, und ich habe mich ja auf Midsommar eingeschossen.
Ja,
ist also auch Midsommar ist meine Antwort für alles.
Ja.
Ist auch oft dabei,
Wenn die Frage ist, ob man alle Filmteile der Reihe gesehen hat oder ob auch die Hälfte reicht, ist die Antwort übrigens immer Annabelle.
Aber bei Annabelle ist doch nur der zweite richtig gut.
Ja. Ja, aber auch davon zu sprechen, ob man alle Teile der Reihe gesehen haben muss, wenn es nur zwei gibt, das ist halt auch.
Nee, drei gibt's.
Drei gibt's doch, oder?
Drei gibt's. Aber dann frage ich mich eben, musst du in anderthalb gucken, um das zu sagen. Ja.
Ja.
Also, du hörst beim zweiten. Nee,
es wurde gefragt, ob man alle Teile der Reihe gesehen haben muss, um Annabelle 3 zu verstehen. Und man hat erst die Hälfte der Reihe gesehen.
Ach so,
also eins.
Also hat jemand
da fehlt ja auch die Info, ob man eins oder zwei gesehen hat. Also allein diese Frage.
Nee, ich glaube halt, der Post ist entstanden, während zwei gerade lief.
Das kann sein.
War genau in der Hälfte, weißt du?
Jetzt wird's Meta.
Ja.
Jedenfalls, die Auflösungen dieser tollen Quizzes seht ihr sonst immer auf Social Media natürlich auch. Also, wir werden euch dann auch direkt, wenn jemand die richtige Antwort uns zukommen lässt über irgendeinen Kanal, dann werden wir das auch auf Social Media dann immer auflösen.
Ja, zu gewinnen gibt's ein Like von uns.
Ja.
Vielleicht auch ein Retweet.
Und unsere innige Liebe natürlich.
Die
habt ihr generell schon, wenn ihr hier zuhört.
Aber die müssen wir auch gerade nochmal zum Ausdruck bringen, denn wir haben gesehen, wie viele von euch uns gehört haben und das hat uns sehr, sehr gefreut. Mhm. Und an dieser Stelle schon mal ein kleines Danke. Wir werden es wahrscheinlich in mehreren Podcasts auch nochmal ablassen, aber hier schon mal an dieser Stelle vielen Dank für das Vertrauen, für, weiß ich nicht, ja, das Interesse und hoffentlich auch für die nächsten Schichten an Genre geschehen.
Für die nächsten 1000 Ausgaben.
Die nächsten 1000 Ausgaben. Womit wir dann auch, glaube ich, am Ende dieser Ausgabe wären. Denn wir haben unser Programm abgefeuert, wir haben unser Pulver verschossen. Es sei denn, Tino hat noch irgendeine nette kleine Anekdote aus dem Netz. Ach, und
Ach doch, ich wollte noch, ach fuck, das muss ich jetzt wirklich noch, weil es ist eine sehr schön traurige Geschichte. Das habe ich bei M ganz vergessen, wo ich schon dabei war, gerade die Tabs zuzumachen. Denn M wird natürlich sehr immer Fritz Lang zugeschrieben, was natürlich auch stimmt, weil er die Regie geführt hat. Aber das Drehbuch hat Thea von Harbou geschrieben, was ich nicht nur deshalb bewundernd oder bemerkenswert finde, weil es für die damalige Zeit ja alles andere als normal war, dass eine Frau als Drehbuchautorin arbeitet, die auch unter anderem das Drehbuch nach ihrem eigenen Roman für Metropolis geschrieben hat. Und damit es ein Funfact wird, der den Namen nicht verdient hat, sage ich kurz, wie sie gestorben ist. Sie war nämlich am 26. Juni 1954 während der Berlinale in einer nächtlichen Aufführung zu dem Film Der müde Tod, der auf einem von ihren eigenen Drehbüchern basiert, und auf dem Weg vom Kino raus ist sie so schwer gestürzt, dass sie wenige Tage später gestorben ist. Also sie ist quasi nachdem sie auf der Berlinale die Verfilmung von ihrem eigenen Drehbuch angeschaut hat, gestorben. Das ist, glaube ich, ein Tod, der für einen Filmschaffenden schon alles andere als schlecht ist.
Und dann auch der müde Tod heißt. Das ist ja fast schon Meta.
Das stimmt.
Ja.
Und, sie
und natürlich ein sehr positives Ding, um jetzt diese Sendung zu beenden.
Das stimmt.
So ein kleiner Uplifter am Ende. Ne?
Ja, aber ich fand das schön, als ich das gelesen habe, dass sie gestorben ist, nachdem sie das gesehen hat. Kleiner Downer ist natürlich, dass sie die zwei Tage später vorgesehene Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an sie selbst nicht mehr persönlich wahrnehmen konnte.
Wie alt wurde sie?
Sie wurde ich kann schwierig über die Jahrhundertgrenze hinweg. 88 geboren, 54 gestorben, also 65 oder 64.
Und wann sollte sie das Kreuz kriegen?
Ja.
Später. Was, also ob ich jetzt auch noch recherchiert hätte, an welchem Tag? Was für eine Situation werde ich denn jetzt hier wieder? Ich wollte nur einen launigen Fun-Fact.
Da ist jemand gestorben.
Ja. Nein, aber es ist
schon schön, dass
also sie war ja eine der bedeutendsten Drehbuchautorinnen Deutschlands zu der Zeit, auch nicht ganz umstritten wegen der damaligen Zeit, aber hat für Fritz Lang fast alles geschrieben, war auch 11 Jahre mit ihm verheiratet, und dann war dieser Tod, glaube ich, schon, ja, schön klingt halt natürlich ein bisschen zu makaber, aber es ist halt sehr, also wenn man ihr Leben verfilmen würde, wären das, glaube ich, sehr bewegende letzte 3 Minuten.
Ja, aber auch dann eine umstrittige Figur, ne, weil, also, wäre spannend, würde ich sagen, weil wenn man so die Überlieferung liest oder wenn man so sich so ein paar Sachen anschaut, Lang war ja dann auch nicht mehr wirklich gut, auf sie zu sprechen.
Ja.
Als er dann nach Amerika emigrierte und eben aufgrund der Nazis.
Ja.
Und hat ja auch zu ihr, also hat ja über sie wohl gesagt, ja, dass die Nazis sie gekriegt haben, so, ne? Also.
Ja, sie war ja auch NSDAP-Mitglied. Also sie ist schon eine sehr streitbare Person. Aber ich glaube, wenn man ihr ihren eigenen Tod vorher vorgesetzt hätte und gesagt hätte, hey, das ist irgendeine Idee für ein Drehbuch, hätte sie gesagt, das kannst du auf keinen Fall bringen. Das ist viel zu klischeehaft. Eigentlich wollte ich nur diese kurze Geschichte. Die ganze Geschichte des deutschen Films während der NSDAP-Zeit können wir nochmal in einem Special aufarbeiten.
Ja, nachdem ich mich ungefähr 18 Jahre da eingelesen habe.
Ja, ebenfalls.
Also kriegt ihr dann in Genregeschehen Folge 863.
Ja.
Cool. Kurz vor der 1000 dann. Ja.
Vorher kümmern wir uns aber noch um der Golem und um Nosferatu und um Vampyr.
Vampyr, stimmt, genau. Über den hätte ich Bock. Da könnten wir wirklich mal demnächst drüber reden, Vampyr.
Da würde ich auch sehr gern drüber reden.
Geil.
Der ist nämlich noch 5 Jahre vor M entstanden. Also bereitet euch gleich schon mal drauf vor, es wird wieder schwarz-weiß.
Und hat aber auch richtig fancy Kamerabilder.
Ja.
Ja. Gut.
Gut, raus jetzt.
Raus jetzt.
Das an einer anderen Stelle.
Genau. Das zu einer anderen Zeit. Wie ging das früher bei, kennt ihr noch, habt ihr früher mal Gespenstergeschichten gelesen?
Ja, aber gab es da so eine Rausschmeißfloskel?
Ja, ich weiß noch nicht mehr den Anfang. Da stand immer, aber so steht es geschrieben. Also wenn ihr
merkwürdig oder
ja, merkwürdig oder wahr merkwürdig. Oder irgendwie sowas oder gelogen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber so steht es geschrieben. Muss ich nachher nochmal recherchieren. Aber so wurde es gesagt. Könnten wir jetzt einfach mal hier.
Ah, hier, die Wiki. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
Aber so steht es geschrieben. Ja, seltsam, aber so wurde es von uns jetzt hier gesagt. Ja. In diesem Sinne.
Und ich werde die nächsten 3 Stunden damit verbringen, mir das Monster der Woche in den Gespenstergeschichten auf der ersten Seite anzuschauen. Irgendwelchen PDFs, die ich jetzt im Internet suche. Das war nämlich immer mega wichtig.
Das war super. Ja. Das waren wirklich geile Dinge.
Ja.
Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, André, Tino. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag. Und ebenfalls euch da draußen einen ebenso schönen, weiß ich nicht, Start in die Woche. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Genre geschehen. Tschüss, macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.